Herzlich willkommen allerseits zur neuesten Folge Bretter Late Than Never. Heute mit einem neuen Format, dem Monatsrückblick. Und um was genau es sich dabei handelt, das erfahrt ihr gleich nach dem Intro. Ja, guten Tag. Also, wie gesagt, heute probiere ich mal ein neues Format aus, und zwar den Monatsrückblick. Es ist nämlich einfach so, dass ich mittlerweile doch jeden Monat immer mehr Spiele spiele gefühlt und auch das Bedürfnis habe, über viele von diesen Spielen zu reden. Und genau dafür soll dieses Format da sein, um jeweils so einen kleinen Überblick zu geben, was war neu im Hause Bretter Late Than Never auf dem Tisch und wie ist es so angekommen. Dazu lade ich mir außerdem, um zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen, jeweils einen Gast ein, denn es macht einfach mehr Spaß, mit anderen Leuten über Spiele zu reden. Welchen Gast ich mir diesmal eingeladen habe, das erfahrt ihr in ein paar Minuten. Zuerst soll es nämlich immer noch kurz einen Überblick darüber geben, welche Spiele denn alle eben neu waren in dem Monat. Mit dem Gast suchen wir uns jeweils drei Spiele aus, die wir dann genauer besprechen. Vorher gebe ich euch aber sozusagen ein paar Kurzrezensionen zu anderen Titeln, die auf dem Tisch waren. Zudem möchte ich außerdem immer noch eine kurze Rubrik machen, was so neu auf Boardgame Arena erschienen ist, denn da treibe ich mich auch viel rum. Oder was ich dann neu ausprobiert habe, ganz allgemein. Und genau. Wir fangen heute übrigens an mit dem Januar, auch wenn ich da schon ein bisschen spät dran bin, aber der Komplettionist in mir, gibt's das Wort? Keine Ahnung. Der jedenfalls möchte gerne das ganze Jahr am Schluss gemacht haben. Das heißt, wir holen den Januar und den Februar jetzt im März noch schnell nach und Anfang April gibt's dann ganz normal die März-Rückschau sozusagen und dann jeden Monat eben. Gut, dann fangen wir doch mal an. Was war neu auf dem Tisch im Januar? Ich bin ein alter Statistik-Suchti und deswegen benutze ich, wie viele andere im Brettspiel-Hobby auch, eine App, um meine ganzen Spiele und Partien zu tracken. Deswegen weiß ich, ich habe im Januar 34 verschiedene Spiele gespielt und davon waren 9 neu. Über 3 werde ich später eben ausführlicher noch sprechen und für die anderen 6 gibt es jetzt kurz einen kleinen Kurzüberblick, nennen wir es mal. Gut, als erstes neu gespielt habe ich ein kleines Spiel in einer kleinen Blechdose namens Piazza. Es ist von den Autoren Bernhard Lach und Uwe Rapp und bei der Game Factory erschienen. Die hat ja diese Reihe mit den kleinen Blechdosen. Vielleicht kennt der eine oder andere die. Zum Beispiel der größte Hit bisher war, glaube ich, Gold, würde ich sagen. So eine Art Memory mit cooleren Regeln. Und ja, ich mag diese kleinen Spiele, weil man sie eben wirklich überall mit hinnehmen kann. Die passen in die Hosentasche. Wirklich. Und das finde ich sehr praktisch, vor allem, wenn da ein gutes Spiel drin steckt. So, wie ist das jetzt bei Piazza? Bei Piazza haben wir Karten in 4 Farben. Jeder Spieler bekommt eine, zumindest im Viererspiel. Im Zweierspiel hat jeder 2 und zu dritt gibt's so eine Sonderregel. Und in meinem Zug lege ich dann eine oder zwei meiner Karten, die ich auf der Hand habe. Ich ziehe immer, glaube ich, 3 auf die Hand, genau, und kann dann ein oder zwei eben ablegen. Danach ziehe ich wieder nach. Und die lege ich in derselben Reihe oder Spalte in einem Raster, das wir vor uns langsam erschaffen, an. Und zwar so, dass die benachbarten Karten jeweils sich in Farbe und Symbol unterscheiden. Und wenn ich dann eine oder zwei Karten eben in eine Reihe gelegt habe und dadurch eine Klammer erschaffen habe, das heißt, durch die neu gelegte Karte mit der anderen neu gelegten Karten oder einer bereits liegenden, 2 gleichfarbige Karten, zwischen denen sich nur andersfarbige Karten befinden, dann bekomme ich Punkte für die Anzahl der Karten in dieser sogenannten Klammer, inklusive der 2 die ich gerade gelegt habe. Die Punkte schreibe ich dann auf und so geht das so lange, bis wir keine Karten mehr haben und irgendwer hat dann am meisten Punkte. Genau, das ist schon das ganze Spiel, ein kleines, abstraktes, schnelles Spiel, das wirklich Spaß macht. Man muss sagen, es hat interessante Entscheidungen, also interessant genug, als dass man das öfter spielen möchte. Und alles in allem hat mir das wirklich gut gefallen. Für wen ist das geeignet? Generell für Freunde vom Plättchenlegen, vom Puzzeln und von so abstrakten Duellspielen. Nichts ist es für Leute, die irgendwie thematisch abgeholt werden wollen, weil ein Thema hat das nicht. Das ist einfach komplett abstrakt. Es wird auch gar nicht versucht, da irgendein Thema einzuflechten, sondern es ist einfach ein abstraktes Legespiel. Was mir nicht so gut gefallen hat, ist, dass man die Punkte extra notieren muss auf so einem Block. Das ist immer so eine Sache, die nervt mich auch schon bei Quirkle und Co. Also das ist irgendwie ja immer ein bisschen lästig, aber heutzutage auch kein Problem mehr. Selbst wenn man das eben unterwegs spielt, heutzutage hat man ja immer ein Handy dabei oder so, wo man das notieren könnte. Außerdem macht's halt nichts wirklich neu. Ja, also ich habe jetzt ja nicht gedacht, wow, das ist ja mal was ganz anderes. Nee, das ist so, es fühlt sich irgendwie wie was Altbewährtes an, aber es macht trotzdem Spaß. Also ich würde sagen, es nutzt sich wahrscheinlich für mich zumindest schnell ab, aber es ist ja auch eher gedacht für, wenn man eben mal unterwegs ist und was Kleines mitnehmen will, und dafür ist es optimal. Das zweite Spiel, was ich ausprobieren konnte, aus derselben Reihe von Game Factory in der kleinen Blechschachtel, war Quattro. Das ist wieder ein Kartenlegespiel à la Quirkle, vielleicht noch so ein bisschen gemischt mit dem alten Klassiker Set. Wir müssen da auch immer Karten in Reihen anlegen und dürfen dabei eben entweder nur alle in der gleichen Farbe, aber sie müssen verschiedene Formen und verschiedene Zahlen haben oder alle gleiche Formen oder alle gleiche Zahlen und so weiter. Dieses klassische, von Quirkle bekannt gemachte Prinzip, das es aber eigentlich schon viel länger gibt. Und deswegen würde ich auch sagen, für wen ist das? Eben für Leute, die Quirkle oder ähnliche Spiele mögen und denen die Quirkle-Reiseausgabe noch zu groß ist, die haben dann hier die kleine Blechdose, die sie mitnehmen können. Ansonsten macht auch das Spiel nicht viel neu. Was mir ein bisschen nicht so gut gefallen hat, ist, dass dadurch, wie die Punkteregeln gestaltet sind, kann man hier teilweise wirklich Punkte haben, die ins Galaktische explodieren und dann so zumindest gefühlt bestimmte Spieler so weit nach vorne katapultieren, dass sie nicht mehr einholbar sind. Das nächste Spiel ist jetzt endlich mal in einer größeren Schachtel und es war ein Kickstarter, den ich bei meinem Freund Stefan ausprobieren durfte. Liebe Grüße. Und zwar Raising Robots von Brett Sobel und Seth van Orden, erschienen bei Nauvoo Games. Quattro übrigens gerade war von Gene Mackels, das habe ich vergessen. So, Raising Robots. Ich finde, der alternative Name hätte vor allem jetzt, da auch Wormspan kommt, oder wie heißt der bei uns, Schwingenschlag, hätte auch Scharnierschlag oder so sein können, denn im Prinzip ist das Flügelschlag meets Roboter. Allerdings gefällt mir einiges besser an Raising Robots, denn ein großer Vorteil ist, wir spielen große Strecken des Spiels simultan. Die ganze Aktionsauswahl läuft simultan ab, wir laufen da immer so in bestimmten Schritten die Aktionen durch und dadurch ist das einfach alles viel flüssiger, aber genauso solitär wie bei Flügelschlag. Also besonders viel Interaktion hat man nicht, braucht man aber bei dem Spiel auch nicht, finde ich. Was mir weniger gut gefällt, ist so der Zusatzflavor. Das ist natürlich bei Flügelschlag, da ist das ja das Vorzeigespiel so von allen, ne? Die ganzen Infos, die zu den Vögeln da drauf sind und so weiter. Das hat man bei den Robotern natürlich nicht, auch wenn man natürlich versucht hat, da verschiedene Arten von Robotern und so schön darzustellen. Und es ist auch schön, aber insgesamt überzeugt mich Ästhetik, Material und das Ganze drumherum bei Flügelschlag noch mehr. Allerdings ist das auch der einzige Grund, warum ich Flügelschlag noch Leuten zeigen würde heute. Wenn ich beide Spiele da hätte, glaube ich, jetzt zumindest so nach dem Ersteindruck, hätte ich im Moment immer mehr Lust auf Raising Robots. Für wen ist das Spiel? Für alle Brettspieler mit Ornithophobie, das Wort habe ich nachgeguckt, das sind Leute, die Angst vor Vögeln haben, oder Leute, die irgendwie ein Kindheitstrauma haben nach dem Schauen von Hitchcocks Die Vögel oder so, und jetzt eben aber auch in den Genuss von Flügelschlag kommen wollen, dann könnt ihr das jetzt mit Robotern machen. Und generell natürlich für alle Robo-Fans. Und dann hatte ich noch drei Klassiker auf dem Tisch, die ich endlich mal ausprobieren konnte. Und zwar erstens Ford von Grand Rodeck, erschienen bei Leder Games. Das ist ein Deckbuilding-Spiel mit richtig coolem Thema, so Kindergangs, die da Spielzeug und Pizza sammeln. Wirklich cool und vor allem aber auch mechanisch mit einem interessanten Kniff. Denn wir spielen Karten in unserem Zug aus, aber am Ende unseres Zugs kommen alle nicht genutzten Karten in den Garten und liegen dort, bis man wieder dran ist. Aber während die anderen Spieler dran sind, können die uns unsere Karten aus dem Garten wegrekrutieren. Und das macht es wirklich interessant. Da muss man manchmal echt knifflige Entscheidungen treffen. Und das ist auch thematisch richtig cool, weil das sind alles irgendwelche ja, Kinder, die man da auf der Hand hat. Und wenn ich die halt nicht benutze, weil ich bin der Chef von der Gang, dann wird denen natürlich langweilig. Dann stehen die im Garten rum, wissen nicht, was sie tun sollen. Und wenn die nächste Gang vorbeikommt und eine coole Aufgabe für sie hat, dann machen sie natürlich lieber bei denen mit. Und überhaupt finde ich die Verknüpfung von Material, Thema und Setting hier echt gelungen. Also viele Sachen, die man macht, sind zwar abstrakte Kartenmechaniken, aber die sind so gut thematisch eingeflochten, dass es sich wirklich anfühlt, als hätte ich da meine kleine Gang am Laufen. Das Artwork ist auch prima und es ist auf jeden Fall was für alle Deckbuilding-Fans, die mal einen neuen Kniff suchen und vielleicht für alle Fans von Disneys große Pause. Der zweite Klassiker, so alt ist er jetzt auch noch nicht, aber und auch nicht so bekannt, aber trotzdem was, über das sich mal zu reden lohnt, war Snow Tales von Gordon Lamont und Fraser Lamont, bei Renegade Game Studios erschienen in der Neuauflage 2015. Und soweit ich weiß, bei Asmodee im Vertrieb. In dem Spiel stellen wir ein Hundeschlittenrennen nach und das Ganze läuft auf Handmanagement-Basis, ähnlich wie bei Heat oder Flamme Rouge aus den letzten Jahren. Allerdings hat Snow Tales ein Alleinstellungsmerkmal, nämlich das Driften. Das funktioniert durch die Kombination aus zwei Geschwindigkeitskarten, die wir jeweils ausspielen, und zwar je eine für rechts und eine für links, sozusagen für die Hunde rechts im Gespann und für die Hunde links im Gespann. Und dadurch können wir eben driften und unsere Geschwindigkeit auch für Seitwärtsbewegungen nutzen. Und das eröffnet extrem coole Möglichkeiten, sich geschickt um Kurven oder an Hindernissen vorbei zu manövrieren und ja, bringt wirklich eine frische Idee in Rennspiele, die ich so aus keinem anderen Spiel kenne. Wir haben die Variante gespielt, in der man ohne Player Elimination auskommt. Das heißt, wenn man irgendwie einen Crash hat oder so, dann muss man einfach eine Runde aussetzen zum Reparieren sozusagen. Ich würde aber jetzt im Nachhinein sagen, man spielt das Ganze besser mit Player Elimination. Das heißt, man muss sich wirklich gut überlegen, wie fahre ich wo lang und kann nicht einfach einmal kurz durch so einen Wald durchbrettern und dann halt eine Runde aussetzen danach. Das macht das Ganze ein bisschen langweiliger einfach, weil man nicht bestraft dafür wird, nicht dafür bestraft wird, wenn man sich eben keine Gedanken macht. Insgesamt aber wirklich ein cooles Rennspiel und dementsprechend ist das was für alle Rennspielenthusiasten, die mal noch was Neues ausprobieren wollen und thematisch natürlich was für alle Fans von Balto. Der letzte Klassiker auf meinem Spieletisch war Sternenschiff Catan von Klaus Teuber, erschienen bei Kosmos. Es handelt sich hierbei um die Zweier-Kartenspielvariante und den kleinen Bruder von Die Sternfahrer von Catan. Und für mich ist das tatsächlich die bessere Variante, weil es geht schneller, es ist einfach spaßiger und es hat, obwohl es schon einige Jahre auf dem Buckel hat, immer noch überraschend frische Mechaniken für so einen Klassiker. Thematisch erkunden wir neue Planeten, gründen Kolonien und so weiter und so fort. Im Endeffekt ist es ein Rennen nach Siegpunkten, wie bei den Catan-Spielen übrig. Wer zuerst eine bestimmte Anzahl an Siegpunkten hat, gewinnt. Währenddessen können wir noch außerdem unser Raumschiff upgraden, um dann vielleicht weitere Erkundungsfahrten zu machen und besser auf Kämpfe vorbereitet zu sein. Und die Grundmechanik ist, wir haben 5 Stapel vor uns liegen, die verschiedene Sektoren des Weltalls darstellen und wir können die eben erkunden gehen. Das heißt, wir dürfen dann eine bestimmte Anzahl von Karten ziehen und können diese Karten dann eben nutzen. Dabei muss man sich im Laufe des Spiels relativ gut merken, was in welchem Stapel war, weil das gegen Ende des Spiels dann wichtig wird, wenn man wissen will, ach Mist, wo war jetzt nochmal dieser eine Planet mit der und der Ressource und so weiter. Das heißt, man hat eine Memory-Mechanik mit drin, das muss man mögen. Ich mag es eigentlich nicht, aber in dem Spiel hat es mich komischerweise nicht gestört, weil es sehr thematisch eingearbeitet ist. Und ja, dementsprechend kann ich das Spiel wirklich nur empfehlen für alle Fans von Zwei-Spieler-Spielen und für alle Catan-Fans und für alle Sternfahrer-Fans sowieso. Vor allem, wenn man halt oft zu zweit spielt. Thematisch könnte es auch was für Star Trek-Fans sein, die vielleicht auch mal in andere Ecken der unendlichen Weiten unseres Universums vordringen wollen. Und zu guter Letzt hätte ich noch eine Empfehlung in der Kategorie neu auf BoardGameArena.com. Dort habe ich im Januar, auch wenn es glaube ich schon seit Dezember verfügbar war, zum ersten Mal Sky Team gespielt von Luc Raymond. Das ist eine sehr gute digitale Umsetzung des gerade bei Cosmos erscheinenden Zweispielerspiels. Wem also die Mitspieler fehlen oder wer erstmal antesten will, ob das was für ihn oder sie ist, absolut zu empfehlen. Probiert das auf der Boardgame Arena mal aus. Geht sehr schnell und ist wirklich gut implementiert. So viel zu den Kurzrezensionen. Und jetzt kommen wir zum Hauptteil mit meinem ersten Gast im ersten Monatsrückblick. Und das ist der liebe Olli von Alles außer Toplisten. Hallo Olli, wie geht's?
Ja, danke, dass ich dein Mr. Januar sein darf. Ich habe richtig Lust, mit dir in dieses neue Format zu starten und freue mich, mit dir über Spiele zu sprechen, mit denen wir ins Jahr gestartet sind.
Genau, ja. Bei Olli durfte ich auch schon einmal mitmachen, in deinem Podcast nämlich. Aber vielleicht erzählst du einfach kurz mal selber, wer du so bist und was du mit Brettspielen eigentlich am Hut hast.
Also, ich bin Olli aus dem Saarland und zusammen mit JD aus Ostfriesland haben wir schon seit vielleicht einem halben Jahr, bisschen länger wahrscheinlich schon, einen Podcast, der heißt Alles außer Toplisten. Da reden wir auch mit Gästen über Spiele. Unsere Gäste bringen das Thema mit, nennen uns das Thema und dann fangen wir an, über Spiele zu diesem Thema zu sprechen. Und auch in diesem Format haben wir auch schon zusammen geplauscht, damals über Spiele, die uns positiv überrascht haben. Da hatten wir euch alle drei bei uns in der Folge drin und es wurde eine richtig angenehme, kuschelige Folge, in der wir zum Beispiel über Kunterpunkt gesprochen haben und noch über andere Spiele. Ja, und in diesem Podcast quatschen JD und ich und haben ein paar Spiele parat und freuen uns auch immer über die Dinge zu sprechen, die uns in der Brettspielwelt momentan so im Atem halten.
Genau, hast ja schon richtig gesagt, ihr seid dazu zweit normalerweise. Ich habe euch deshalb nicht beide eingeladen, damit ich den JD noch als Option für einen anderen Monat habe übrigens. Ja, also JD, falls du das hörst, ich habe dich nicht böswillig übergangen, sondern habe dich quasi im Sinn für, mal gucken, vielleicht den Juni, Juli, August oder so, da habe ich nämlich noch niemanden eingeplant.
Ja, dem Ostfriesen ist Zorn und Groll fern, mach dir da gar keine Gedanken und ich bin mir ziemlich sicher, dass du ihn bald in der Backe haben wirst.
Gut, das freut mich. Genau, wir waren bei dir. Du hast ja gesagt, vielleicht noch zu deiner Person, der ein oder andere dürfte dich vielleicht auch von Instagram kennen. Da hast du ja auch einen relativ erfolgreichen Brettspielkanal. Oder Brettspiel, nennt man das denn nicht? Kanal bei Instagram. Aber auf jeden Fall ein Instagram alter Ego.
Ich bin der Typ, der unter dem Pseudonym der Fu spielt, ganz viel Mitteilungsbedürfnis hat. Ich versuche also alles das, was mir so in meiner Spielewelt begegnet, immer wieder nach außen zu kommunizieren. Ich mache da so mindestens täglich mal einen Post, in dem ich euch zeige, womit ich mir gerade die Zeit vertreibe. Dort habe ich allerdings auch kurze Rezensionen zu spielen, die ich immer wieder vorstelle. Und außerhalb dieser Tätigkeit auf Instagram rezensiere ich auch Spiele für das Spielecafé der Generationen und für ringboot.de und ja, habe da mittlerweile doch schon so ein paar Texte angesammelt und freue mich, dass ich mich schon so lange über Spiele austauschen darf.
Genau, auf den Spieleverein wäre ich jetzt nämlich, oder ist es ein Verein, ne, das Spielecafé der Generationen?
Genau, das ist ein Verein, es ist ein, eigentlich kein Spieleverein, wie man eigentlich denken könnte, sondern es ist ein Verein, der sich gegründet hat mit der Zielsetzung, jüngere und ältere Menschen zusammenzubringen. Das Medium dessen ist das Spielen. Und es wurde eben eine Begegnungsstätte gegründet, in Pfarrkirchen. Das ist so im ganz südöstlichen Zipfel Deutschlands. Und dort ist das Spielecafé der Generationen entstanden. Und aus dem Spielecafé der Generationen und der Tatsache, dass es gut angenommen wurde, haben wir uns damals gedacht, es wäre doch auch toll, wenn die Leute ungefähr wüssten, worauf sie sich einlassen, wenn sie ein Spiel aus dieser mittlerweile also mehrere tausend Spiele umfassenden Ludothek rausziehen. Und so haben wir angefangen zu rezensieren. Das war etwa im Jahr 2017. Seit 2019 schreibe ich da auch mit. Und mittlerweile sind wirklich schätzungsweise 15 Rezensentinnen und Rezensenten aus ganz Deutschland zusammengekommen und schreiben darüber. Und die meisten von uns waren noch nie im Spielecafé der Generationen vor Ort. Aber wir alle fühlen uns dieser Idee verbunden. Die allermeisten von uns sind auch Mitglied im Verein. Und wir unterstützen einfach diese wohltätige Idee dahinter und freuen uns, wenn es uns gelingt, durch unsere Spielbeschreibungen und Spielrezensionen, dass wir es hinkriegen, dass Jung und Alt miteinander spielt.
Soweit ich weiß, wird auch da sogar von dem Verein auch ein Preis verliehen oder eine Auszeichnung, ein Label für Spiele, die besonders gut geeignet sind für das generationenübergreifende Spielen.
Genau, wir haben das Generationsspiel-Siegel genannt und bei diesem Generationsspiel-Siegel prämieren wir zweimal im Jahr Spiele, die aufgrund der Regeln, der Griffigkeit, der Materialien, der Größe, der Symbole, der Erkennbarkeit der Symbole sich besonders eben aus unserer Meinung nach anbieten, dass das generationenübergreifende Spielen dort unterstützt wird. Und dass die wandelnden Türme waren da schon dabei. Heck Meck am Bratwurm-Eck war, glaube ich, unser erster Preisträger. Und so haben wir viele Spiele schon mittlerweile prämiert. Und wir freuen uns natürlich auch über die positive Rückmeldung der Verlage. Und es gibt einige Verlage, die auch gerne bereit sind, dieses Siegel eben abzudrucken. Und das freut uns dann insbesondere, denn es gibt die Kategorie der Kinderspiele, es gibt die Kategorie der Familienspiele, der Kenner- und der Expertinnen-Spiele. Und warum sollte es nicht auch eine Kategorie geben der Spiele, die sich besonders dazu eignen, dass man sie an einem Sonntag, an Weihnachten, zu jeder Gelegenheit mit seinen Großeltern oder mit seinen Enkelkindern einfach zusammenspielt, damit niemand einen besonderen Vorteil oder einen besonderen Nachteil hat und es eben ja, Generationen an einen Tisch bringt, um zusammen eine gute Zeit zu haben.
Genau, finde ich auch. Es ist ein sehr gutes Projekt. Ich war auch schon einmal auf der Verleihung von diesem Preis tatsächlich. Da habe ich auch die Gründerin des Vereins kennengelernt.
Genau, Petra Fuchs.
Genau, das auf der Spielwiesen wird das immer verliehen, der Preis. Und eigentlich wollte ich mit ihr damals auch eine Folge dazu machen. Das hat sich dann aber aus privaten Terminen 3-4 Mal verschoben, dann ist nichts geworden. Aber vielleicht das nächste Mal, wenn so ein Preis verliehen wird, kann ich das ja mal zum Anlass nehmen, sie auch nochmal einzuladen. Weil der wird ja unregelmäßig verliehen, ne? Nicht jedes Jahr, sondern es werden immer mehrere Spiele ausgezeichnet, einmal im Jahr. Also
genau, wir versuchen 2 Jahre pro Spiel zu prämieren, einmal im Frühling, genau. Einmal im Herbst etwa. Genau.
Es gab mehrere Termine auf jeden Fall irgendwie. Das war noch.
Genau. Ein ganzes Gremium dahinter, die sich damit beschäftigt. Da ist auch der Alibaba Spieleclub mit involviert und ganz viele Leute tragen da so ihre Gedanken zusammen. Und am Schluss gibt's dann eben eine kleine Gruppe, ein kleines Gremium, das dann die letzte Auswahl trifft. Und dann wird dann in einer Siegelprämierung ganz großes Brimborium gemacht. Und da freuen wir uns auch immer drauf. Richtig mit Bühne und Show und all dem, was man dann eben so in einem kleinen Rahmen leisten kann.
Genau. Gut, dann nochmal zurück zu deinem Podcast. Der heißt ja Alles außer Toplisten. Was habt ihr, oder wie ist das denn? Habt ihr denn grundsätzlich was gegen Toplisten oder wolltet ihr nur einfach selber keine machen?
Also eigentlich können wir keine Toplisten. JD und ich sind so gestrickt, dass wir schon lange uns mit Spielen beschäftigen. Und wann immer wir gefragt werden würden, was ist denn euer liebstes Spiel oder was sind eure liebsten Top 5 Spiele, würden wir sagen, boah, kann ich dir keine Antwort darauf geben. So kam die Idee, alles außer Toplisten. Was wir letztendlich allerdings dann doch machen, ist innerhalb einer Mini-Topliste ja doch, dass jeder so seine Lieblingsspiele innerhalb einer Fragestellung vorstellt oder eben Spiele, von denen wir denken, dass sie dann richtig gut sind. Zumindest mal sind es dann unsere Lieblingsspiele und ja, wir sind einfach unfähig, eine Topliste zu erstellen und vielleicht ist es auch ein bescheidenes Understatement oder vielleicht ist es Ironie oder Sarkasmus oder vielleicht wirklich einfach nur die Unfähigkeit. Wir wissen selber noch nicht so genau, aber es ist auch ganz flüssig, kommt für uns ganz flüssig von der Zunge und so eine kleine Situation, die JD und mich verbindet, Alles außer Toplisten kürzt sich AAT ab. Und AAT ist auch eine Abkürzung für das Anti-Aggressionstraining. Und JD und ich sind in unserem Berufsleben in dieser besonderen Sparte der Pädagogik eben ausgebildet. Und als wir das dann festgestellt haben, dass die beiden Abkürzungen dasselbe sind, hat uns das noch einmal tatsächlich so als Personen auch näher gebracht. Und vielleicht ist das auch nur so ein Fun-Fact. Und aber es ist eben Ausdruck dessen, dass JD und ich uns als Personen total gerne mögen und wir das auch hoffentlich in diesem Podcast transportieren können, dass wir gut miteinander auskommen.
Wäre auch ein schöner Titel gewesen für einen Podcast, Anti-Aggressionstraining. Ja,
genau.
Genau, ich fand nämlich auch, als ich den Podcast entdeckt habe damals, dachte ich mir so nach ein, zwei Folgen, ihr, sag mal, irgendwie sind das ja doch Top-Listen, was ihr macht. Aber es wird ja nicht gerankt. Erstens, das ist der Unterschied zur Top-Liste. Und zweitens sind die Themen halt auch irgendwie origineller. Es ist ja nicht irgendwie die Top 10 Worker-Placement-Spiele, sondern es sind halt irgendwie die Top 10, wie es bei uns war, Überraschungshits oder die Top 10, ich weiß gar nicht mehr, ich kann mich an die ganzen Themen jetzt im Einzelnen gar nicht mehr erinnern, was war denn noch so, was haben wir denn dann danach vorgeschlagen, die Top 10?
Also, wir hatten unter anderem Folgen mit Spielen, die sich besonders für zwei Personen anbieten. Wir hatten jetzt gerade in unserer letzten Folge Spiele, die sich thematisch zum Thema Weltall anbieten.
Genau, die kam gerade gestern raus, die Folge, ne? Die habe ich noch nicht gehört.
Genau. Das Spannende ist allerdings fast die Themen, die nicht gewählt werden, denn wir bitten ja immer unsere Gäste, den nachfolgenden Gästen drei Themen zu hinterlassen. Und da kommen manchmal wahnsinnig spannende Sachen raus. Und da sind wir selber immer total aufgeregt, welches Thema dann letztendlich gewählt wird. Und eigentlich hatten wir auch schon so eine Art Liste der Themen, die nicht genommen wurden, aber die so gut sind, dass wir unbedingt mal drüber sprechen müssten. Nach unserem Podcast mit dem Brettspielministerium hat der Johannes zum Beispiel gesagt, Spiele, die politische Themen mittragen. Und das wäre natürlich auch etwas, was mal so einen ganz großen Exotenstatus hat. Also da wird es sich wirklich mal lohnen, dann den Kopf darüber zu zerbrechen. Ich meine, Weltraumspiele, da weißt du gar nicht, wo du anfangen und wo du aufhören sollst, thematisch etwas zu finden. Zwei-Personen-Spiele auch. Aber das wäre zum Beispiel auch mal so ein Knaller gewesen. Oder wir hatten gerade vor kurzem einen Vorschlag, ich glaube, es war Spiele mit Tieren oder sowas. Also da kommen wirklich ganz tolle Sachen dabei raus. Und du hast recht, ne? Also für eine Top-Liste wird sich das niemals anbieten. Aber jeder von uns kennt mit Sicherheit 1, 2, 3, 4 Spiele, die wir dann selber aus unserer Erinnerung, aus unserem Spielverhalten halt gerne vorstellen würden. Und wir versuchen ja so im Rahmen der Aufnahme dann doch ein Spiel besonders hervorzuheben, indem wir sagen, es gibt ein Spiel, das ist Chakwiesel, also ein Wort, das so viel bedeutet wie besonders spielenswert oder ganz großartig. Es gibt Leute, die behaupten, wir hätten das Wort erfunden und es gäbe es gar nicht. Aber nein, das ist falsch. Es gibt sogar einen Eintrag im französischen Wörterbuch, der von uns geschrieben wurde, eben zu Chakwiesel. Und in eurem Podcast können wir ja so auch sagen, also das Wort ist durchaus beeinflusst von Jacques, mit dem du ja normalerweise podcastest.
Ja, wir waren ja die Ersten, die an Chakwiesel verleihen durften. Es war eine große Ehre.
Genau. Es ist bis heute immer noch ein unauslöschbarer Erinnerungspunkt in unserem Leben, ein Meilenstein des Podcastens.
Genau. Vielleicht könnt ihr ja irgendwann mal, wenn so eine Umfrage starten in der Community, welche Themen von denen, die nicht gewählt wurden, dann unbedingt mal noch gemacht werden müssen.
Ja, also die Community, das ist eh ein wichtiger Bestandteil für uns. Wir versuchen mit unseren Gästen immer so ein abwechselndes Ping-Pong-Prinzip zu machen. Nämlich einmal haben wir gerne jemanden zu Gast, der in der Brettspielwelt fest verankert ist, dessen Name oder dessen Projekt schon seit längerer Zeit existiert, den man miteinander mit seinen Brettspiel-Eskapaden assoziieren kann. Aber wir gehen auch ganz gezielt zu Leuten, von denen wir denken, wow, das wäre mal schön, wenn man euch eben kennenlernen würde. Das sind Leute, die wir vor allen Dingen über die Plattform von Instagram kennenlernen oder denen wir im richtigen Leben begegnen. Und im Hintergrund kommen auch die ganz oft mit sehr guten Ideen und Anregungen. Und da sind wir auch total froh, dass wir so ganz viel Input immer wieder bekommen. Manchmal entstehen da eben auch so kleine Sachen daraus, wie jetzt das Toppi-Toppi-Spiel, das wir gespielt haben. Da kam irgendwann auch eine Rückmeldung. Ich dachte, wow, da kann man etwas damit machen. Und ja, so versuchen wir eben halt, nicht nur unsere Ideen umzusetzen, sondern eben halt auch Ideen aus der Community mit einzubauen und auch, wo es eben geht, die Community mit einzubauen. Das versuchen wir dann vor allen Dingen in solchen Formaten, wenn wir jemanden aus den Verlagen zu Gast haben, so dass wir dann über einen Spieler die Fragen oder die liebsten Spiele von einem Verlag A oder X oder Z dann mit einspielen und uns da auch noch so ein bisschen von außen ja, Feedback holen.
Genau. Und so ist es insgesamt ein bunter Mix und immer wieder eine Überraschungstüte, der Podcast, den ich wirklich jedem nur ans Herz legen kann. Also wer ihn noch nicht kennt, hört euch den auf jeden Fall mal an. Alles außer Toplisten, der Podcast mit so um die Ecke gedachten Toplisten, könnte man sagen. Oder nicht wirklich Toplisten, aber immer einem schönen Sack voll Spiele. So, ist eher ein Top-Sack.
Genau, und im Ostfriesensack.
Genau, das auch noch. Okay, so, dann würde ich sagen, starten wir doch mal in diesen Podcast so richtig rein. Wird jetzt immer so ablaufen, dass jeder so ungefähr über 2-3 Spiele redet. Heute haben wir uns jeder 3 vorgenommen. Und vor allem bringt jeder immer sein persönliches Top-Spiel aus dem jeweiligen Monat mit, ne? Also was war in dem Monat von den 9 gespielten Spielen wirklich das Top-Spiel schlechthin? Das werden wir jeweils als letztes besprechen. Und ich würde sagen, du darfst auf jeden Fall mal anfangen. Wobei, nee, machen wir es so. Ich fange an, dann bist du quasi am Ende, wenn wir abwechselnd vorgehen, das Highlight und der Schlusspunkt mit deinem Top-Spiel. Ich würde sagen, ich rede mal als erstes über die Gelehrten des Südtigris. Wie sieht's denn bei dir aus? Kennst du das Spiel?
Ich habe das Spiel, ich habe es als Kickstarter unterstützt, habe es bekommen, habe es ein paar Mal mit meiner Frau gespielt, immer zu zweit und finde es richtig gut. Es ist ein Spiel, das mir genau in den Kram passt, aber lass uns da gleich darüber sprechen, wenn du es ein bisschen vorgestellt hast.
Genau, okay, gut, das ist ja schon mal schön zu hören, dann, dass wir beide das Spiel kennen. Ich habe es auch als Kickstarter unterstützt und das ist ja schon ein bisschen länger ausgeliefert eigentlich, aber gespielt habe ich es eben erst im Januar. Und ich weiß gar nicht, wann die deutsche Version in den Handel kam. Könnte auch so um die Zeit rum gewesen sein. Vielleicht schon im Dezember. Bin mir nicht sicher. Aber es ist auf jeden Fall der zweite Titel in der neuen Trilogie von Shem Phillips und Garfield Games. Die Südtigris-Reihe eben, nachdem es schon die Westfrankenreich-Reihe gab und die Nordsee-Reihe. Beides immer jeweils Trilogien. Und auch hier wird es wieder eine Trilogie werden. Und nach den Reisenden des Südtigris kamen jetzt eben die Gelehrten des Südtigris. Wir haben da ein sehr komplexes Spiel, das heißt, ich werde jetzt da nicht eine vollumfängliche Regelerklärung abliefern können, aber mal so ganz grob geht's darum, thematisch erstmal, dass wir auch wieder auf Reisen sind eigentlich im Südtigris-Gebiet und dort Schriftrollen aus allen möglichen fremden Ländern zusammensammeln, wo eben viel Wissen drauf zu finden ist. Und dann versuchen, die zu übersetzen in unsere Zielsprache, nämlich das Arabische. Und genau das machen wir in dem Spiel so auch. Also wir sammeln irgendwie diese Schriftrollen ein und müssen dann dafür sorgen, dass wir Übersetzer anheuern, die dann aus dem Chinesischen, vielleicht über das Persische und alle möglichen anderen Sprachen diese Schriftrolle übersetzen ins Arabische. Und so sammeln wir unsere Siegpunkte und können außerdem nebenbei halt noch, wie das immer in so Eurogames ist, alle möglichen anderen Sachen machen, um unsere Siegpunkte voranzutreiben, auf irgendwelchen Leisten voranschreiten und so weiter und so fort. Da will ich gar nicht zu sehr ins Detail gehen. Stattdessen möchte ich mich konzentrieren auf den zentralen Clou in diesem Spiel, nämlich den Aktionsmechanismus. Und der funktioniert so, dass wir eine Mischung haben aus Action Selection und Backbuilding und ja, Dice Placement. Also es ist wirklich ein wilder Mix. Wir haben nämlich eine gewisse Anzahl an Würfeln in einem Säckchen und ziehen da immer auch wieder eine gewisse Anzahl am Anfang der Runde raus. Also klassisches Backbuilding, aber eben mit Würfeln im Sack. Und wenn wir dann dran sind, suchen wir eine Aktion aus, die wir spielen möchten. Von denen gibt es halt verschiedene, indem wir eine Karte ausspielen auf den Aktionsslot und dann zusätzlich auf diese Karte ein oder zwei der gezogenen Würfel platzieren. Und diese Würfel bestimmen dann zwei Dinge. Einerseits nämlich sozusagen die Stärke der Aktion. Also wir rechnen die Augenzahl zusammen und davon hängt dann teilweise ab, ob wir die Aktion machen können oder wie stark wir die Aktion machen können. Und andererseits spielt die Farbe des Würfels noch eine Rolle. Für bestimmte Aktionen brauchen wir bestimmte Farben. Oder je nachdem, welche Farbe ich habe, rutsche ich halt in einer anderen Leiste zum Beispiel hoch. Und wir können jetzt eben bis zu 2 Würfel kombinieren. Das heißt, wenn ich eine 2 und eine 3 lege, habe ich eine 5 gemacht. Oder wenn ich eine 6 und eine 4 lege, habe ich mir eine 10 gebastelt. Und ich kann auch die Farben der Würfel kombinieren. Also wenn ich jetzt einen gelben Würfel lege und dann noch, es gibt auch weiße Würfel, die sind sozusagen neutral. Gelbe 3, weiße 2 gibt zum Beispiel eine gelbe 5 zusammen, weil die gemischt immer noch gelb wären. So kann man sich das vorstellen. Ich könnte aber auch einen gelben Würfel und einen roten Würfel legen und hätte danach dann einen orangenen Würfel in der zusammengerechneten Augenzahl. Und ja, das ist einfach schon mal diese geniale und so spaßbringende Aufgabe, seine Würfel immer so zu kombinieren, dass man genau die richtige Farb- und Zahlkombination erwischt. Und dazu kommt dann noch, dass wir auch noch kleine Arbeiter gewinnen können, auch wieder in den 3 Grundfarben, mit denen wir die Farbe eines Würfels ändern können. Also ich kann dann einen blauen Arbeiter zu einem Würfel legen, dann ist der Würfel eben blau. Ja, um den dann vielleicht eben gut mit einem roten Würfel zu kombinieren, damit ich am Schluss einen violetten Würfel habe. Außerdem kann ich gleichfarbige Arbeiter zu gleichfarbigen Würfeln legen, um ihn auf eine 6 aufzuwerten. Und so kann man verrückteste Kombinationen machen, um aus Würfeln, die eigentlich nichts mit einer lilanen 11 zu tun haben, trotzdem irgendwie eine lilane 11 zu basteln. Und dann die Aktion, die man machen möchte, eben so auszuführen, dass sie das gewünschte Ergebnis bringt. Genau, das ist so der zentrale Kniff in dem Spiel, den man die ganze Zeit macht. Dann gibt's eben, wie gesagt, verschiedene Aktionen, mit denen man diese Schriftrollen erwirbt und dann Übersetzer anheuert, die man dann wieder, wenn man übersetzt, bezahlen muss, mit Ressourcen, die man sich anders beschaffen muss und alles Mögliche. Und noch einen ganz gewieften Endgame-Trigger-Mechanismus, weil wir haben quasi einen Kartenstapel, in dem so 4 Zwischenwertungskarten sind, und wenn die 4. gezogen wird, ist eben das Spiel vorbei. Man weiß aber nie genau, wann die kommt, weil die da eben reingemischt werden in gleichmäßigen Abständen und man dann mit verschiedenen Aktionen aber von oben und von unten von diesem Stapel Karten zieht, was immer so ein bisschen Spannung eben bereit hält. Ist das Spiel jetzt schon zu Ende oder nicht? Gut, so viel mal ganz knapp. So knapp war es dann doch nicht, aber für die Fülle an Regeln, die dieses Spiel hat, war es doch knapp, denke ich, zu den Regeln. Ja, Olli, wie sieht's denn aus? Stimmst du mir ungefähr zu in meiner Einschätzung?
Verdammte Axt, ich hab's schon wieder gemacht. Ich habe 2 Spiele miteinander verwechselt. Als du die Regeln erklärt hast, dachte ich mir, das habe ich doch niemals gespielt.
Du hast die Reisenden des Tigris gespielt.
Ich habe natürlich die Reisenden des Tigris gespielt und damit bin ich auch gleich schon bei einer meiner größten Kritiken an diesen Reihen. Ich finde die Titel manchmal belanglos und außer in der Westfrankenreich-Reihe, wo ich weiß, dass es die Architekten gibt, dass es die Paladine gibt und dass es dann noch so ein drittes Spiel gibt.
Burggrafen, mein Lieblingsspiel aus der Reihe.
Genau. Habe ich tatsächlich oftmals das Problem, dass ich die Spiele nicht auseinanderhalten kann. In diesem Fall habt ihr es genau gemerkt, es ist eben so. Ich kenne die Reisenden des Südtigris, das hat mir wahnsinnig gut gefallen und ich habe noch keine Erfahrung gemacht mit den Gelehrten des Südtigris. Ich habe zwar gesehen, dass es mittlerweile auch in Deutschland als deutsche Variante verfügbar ist, da ist aber noch ein anderes Problem, warum ich das nicht notwendigerweise haben möchte oder spielen möchte, aber alles, was ich jetzt sagen könnte, wäre nur zu den Reisenden des Südtigris. Ich würde aber ganz gerne die Gelegenheit nutzen, generell etwas zu sagen, nämlich über Shem Phillips. Ich mag seine Euro-Worker-Placement-Spiele richtig, richtig gerne. Und ich glaube, am allerliebsten mag ich sie deswegen, weil sie einen besonderen, unverkennbaren Stil haben, der von The Nico gestellt wurde. Und auch wenn ganz viele Leute mittlerweile sagen, boah, sieht immer alles so gleich aus, muss ich sagen, das ist für mich ein Wiedererkennungsmerkmal, das ich total mag. Und insofern habe ich jetzt quasi alles schon gesagt, was ich zu Die Gelehrte des Tigris sagen könnte.
Okay, gut. Aber hat es denn für dich wenigstens irgendwie interessant geklungen, was man
da tut? Ja, absolut, absolut. Wenn du sagst, es gibt bunte Würfel, bin ich eigentlich immer schon dabei. Ich mag jede Form von Würfeleinsatzspielen. Insbesondere, als du gesagt hast, farbige Würfel, da war es um mich geschehen. Und ja, es ist, wie soll ich sagen, also ich habe in jeder Reihe, aus jeder Reihe habe ich ein Spiel. Es sind die Räuber der Nordsee, es sind die Paladine des Westfrankenreichs und es sind eben die Reisende. Das bedeutet, in der Serie reicht mir dieses eine Spiel, um den Flair dieser Reihe kennenzulernen. Aber es ist natürlich so eine große Attraktivität, dass ich jederzeit diese Spiele mitspielen wollen würde, wenn jemand sagt, komm, setz dich, ich erkläre es dir kurz, lass uns zusammenspielen. Definitiv.
Also was ich eigentlich finde, ist, was so besonders an den Trilogien ist, dass sie sich einerseits, dass man sie, die Spiele irgendwie verbunden sind über einen bestimmten Mechanismus oder so. Also sie ähneln sich in einer gewissen Weise, aber gleichzeitig sind sie doch sehr unterschiedlich alle immer. Und deswegen lohnt es sich für mich. Also ich bin voll der Fanboy. Ich habe immer alle Titel der Reihe, außer in der Nordsee-Reihe, da habe ich noch nicht alle. Genau, aber also einerseits ist zum Beispiel die Ikonografie über alle Reihen hinweg ziemlich gleich. Das heißt, wenn man ein Spiel mal gelernt hat, dann lernt man das andere, zumindest was die Symbolsprache angeht, sehr einfach auch. Aber andererseits jetzt zum Beispiel in der Westfrankenreich-Reihe, der Kniff ist immer wieder ein neuer, interessanter. Also bei den Architekten hat man diesen Kniff, dass man unendlich viele Arbeiter hat. Man kriegt sie aber nicht einfach so wieder zurück. Ja, stattdessen kann man aber andere oder eigene Arbeiter wieder einsammeln gehen, quasi auf dem Brett. Das ist einfach ein cooler Kniff. Dann bei den Paladinen braucht man verschiedenfarbige Arbeiter für verschiedenfarbige Aktionen. Man muss die so zusammen ablegen. Fühlt sich auch wieder anders an. Und bei den Burggrafen hat man ja gar nicht so ein richtiges Worker Placement, sondern so eine Mischung aus ja Deckbuilding und Rondell-Mechanismus, der sich auch wieder ganz frisch anfühlt.
Was sich so ein bisschen nach Tower Defense auch noch gleichzeitig anfühlt, thematisch.
Ja, und man, ja gut, nee, aber man hat eher so, man entsendet seine Leute an den Hof und hat so einen Area Majority Mechanismus dann dort noch abgehen. Aber auch, also einfach erfrischend. Und jetzt bei den zwei Titeln in der neuen Reihe finde ich auch, dass die sich wieder sehr unterscheiden, aber der gemeinsame Kniff ist eben dieses Arbeiter einsetzen, um Würfel zu verändern. Oder was macht man mit den Arbeitern in den Reisenden nochmal genau? Du kannst doch dann, hilf mir nochmal auf die Sprünge, weißt du es noch, was man da tut?
Also mit den Arbeitern, die setzt du ein, um Symbole zu aktivieren. Mit diesen Symbolen organisierst du dir im Prinzip neue Karten, kriegst da so eine kleine Engine, die dir da wiederum Ressourcen geben und arbeitest dich da so ein bisschen durch.
Genau, und die Würfel setzt man auf seinen Karten unten ein, um die Aktion zu triggern. So war das, genau. Ja, man hat wieder ein Zusammenspiel aus Arbeitern und Würfeln auf jeden Fall und braucht verschiedenfarbige Arbeiter für verschiedene Regionen auf dem Board, wo man sie einsetzen oder herkriegen kann. Und jetzt in dem anderen ist es halt so, dass du die Würfel manipulierst mit den Arbeitern und dann versuchst deine Aktion eben so zu pimpen, dass sie dir besonders gut liegt. Jetzt, weil du das Spiel nicht kennst, kann ich ja vielleicht nochmal so einen kurzen Abriss geben, was man da genau macht. Man hat eine Aktion, mit der man auf Reisen geht. Das macht man hauptsächlich, um dann eben die Schriftrollen einzusammeln. Die wandern dann in die drei Moscheen, die es gibt. Dann hat man so eine Art Tech Tree, verschiedene Leisten, in denen man hochgehen kann, um sein Einkommen aufzuwerten, dass man halt mehr Würfel nachziehen darf zum Beispiel oder mehr Geld kriegt am Anfang der Runde, mehr Gold. Das braucht man wieder für das Übersetzen am Ende, weil damit bezahle ich meine Übersetzer. Die wiederum kann ich mit einer anderen Aktion anheuern. Und ich kann dann meine und fremde Übersetzer zum Übersetzen verwenden. Wenn ich fremde Übersetzer verwende, ist das natürlich gut für die Mitspieler, weil die dann, denen muss ich dann Geld zahlen. Genau, und dann hat man eben die Aktion, um die Schriftrollen letztlich übersetzen zu können. Dafür braucht man aber Sekundärfarben. Das heißt, es reicht nicht, meine Standardwürfel, die ich am Anfang habe, zu haben, sondern ich muss entweder die eben gut kombinieren, dass ich lila, orange oder grün erzeugen kann, oder ich muss mir auf ziemlich komplizierte oder nicht komplizierte, aber aufwendige Art und Weise selbst an so farbige Würfel der Sekundärfarbe rankommen. Ja, insgesamt ein ultra komplexes, aber sehr interessant verzahntes Eurogame, auf das ich wirklich noch Bock habe, das mehr und mehr zu spielen. Und ja, ich glaube, es dürfte jetzt so einigermaßen Eindruck entstanden sein davon, was das für eine Art von Spiel ist.
Genau, du hast auf die Wiedererkennbarkeit der Symbole darauf hingewiesen. Da finde ich das schon, dass es einen Bruch gibt von der Reihe Nordsee und Westfrankenreich, hin zu den Reisenden des Tigris und den Gelehrten des Tigris. Da sind ganz neue Symbole drin. Aber was ich immer total klasse finde, ist, dass alle Münzen und alle Proviantmarker genauso aussehen durch die ganze Reihe. Letztendlich ist das allein schon so ein Gefühl wie nach Hause kommen, wenn du das Material auspackst und hast es und dann fühlt man sich schon gleich wieder tatsächlich heimisch und hat auch den Mut, die neuen Regeln dann kennenzulernen.
Ja, wobei, wenn man die Kickstarter Deluxe Varianten backt, die Metallmünzen immer custom sind. Sie sehen sich zwar ähnlich, aber sie sind angepasst an die jeweilige Region.
Ja, wenn man das macht.
Genau. Ja, aber das ist es auch genau. Die Ressourcen sind auch immer die gleichen. Das Gold ist auch immer dabei. Sieht auch immer gleich aus als Ressource. Das Geld sieht gleich aus. Ja, also es wird einem leicht gemacht, Fan dieser Reihen zu sein, weil man eben immer relativ gut wieder reinkommt. Die Regeln sind auch immer gleich aufgebaut, die Regelhefte. Also, ja, ich bin insgesamt ein Fan. Ich habe aber, also ich muss auch sagen, das sind für mich alles immer sehr gute Spiele, aber so der letzte Kniff oder das letzte Fünkchen zur Weltklasse fehlt mir immer so ein bisschen. Bei allen Spielen, ich habe sau Spaß an denen, aber ich bin immer nie so ganz hundertprozentig, also sie würden es nicht in meine Top 10 of all time immer reinschaffen, weil irgendwas fehlt immer so ein bisschen noch. Da habe ich mich letztens auch mit dem, ich weiß gar nicht mehr, mit irgendwem habe ich mich unterhalten und wir kamen dann auf die Idee, dass das vielleicht auch daran liegt, dass es da eben keine Redaktion gibt, die nochmal drüber guckt, ne? Sondern das ist ja alles so ein bisschen in Eigenregie. Aber natürlich jetzt auch mittlerweile mit viel Erfahrung gemacht, deswegen kommen da ja gute Spiele dabei raus. Aber so der letzte Schliff fehlt vielleicht immer noch. Bei dem Spiel jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt wirklich einige gute Partien gehabt, die mir sehr gut gefallen haben, aber auch schon einmal eine, die wirklich so gar nicht funktioniert hat, weil das Spielende viel zu früh ausgelöst wurde und keiner irgendwie irgendwas geschafft hatte und dann hat sich das so mehr so angefühlt, wer jetzt war jetzt am wenigsten schlecht, anstatt wer war am besten sozusagen. Genau, aber das ist, ja, das ist da auch wirklich so am ungünstigsten gelaufen, wie es halt laufen konnte, aber ja, wie gesagt, der Großteil der Partien war wirklich gut und ich habe auch noch wirklich Lust, das mehr zu spielen. Ist aber auf jeden Fall nur was für absolute Vielspieler.
Und sieh's mal so, auch wenn keines dieser Spiele es in deine Top 10 packt, hast du auf jeden Fall die Plätze 11 bis 20 durch die drei Reihen belegt, ne?
Ja, da wären einige Plätze schon voll durch die, das stimmt, ja. Also es ist auf jeden Fall immer ordentlich, was da abgeliefert wird.
Ich würde mal gerne weitermachen mit einem Spiel, das ich im Januar gespielt habe. Und dafür bin ich sehr dem Mario dankbar, der mich nämlich in einer Phase, die total geprägt war durch ätzenden Arbeitsstress, irgendwann abends aufgefordert hat und hat gesagt, komm mal vorbei, ich habe mir was aus Italien organisiert und hat gesagt, das sieht nach einem schönen Kennerspiel aus. Und er hat auf seinem Spieltisch Ratti di Vistar aufgebaut von Cranio Creation. Das kennen wir mittlerweile unter dem eingedeutschten Namen Die Ratten von Vista, denn es wird Ende März im PD-Verlag auf Deutsch erscheinen. Auf der Messe konnte man es auch schon in Englisch organisieren. Und es ist ein klassisches Euro-Spiel von Simone Luciani und Danilo Sabia.
Damit hast du mich schon.
Ja, also allein der Name, eigentlich können wir weitermachen, oder? Ja. Hier spielt es, nee. Ich sag euch ganz kurz ein bisschen, worum es thematisch geht und sag euch so ein bisschen, was mir an diesem Spiel gefallen hat. Und dann können wir uns noch austauschen. In Die Ratten von Vista haben wir im Zusammenhang mit absurden Spielthemen gesprochen, denn eigentlich versuchst du als Spielender, deiner Rattenfamilie ein neues Zuhause zu geben. Ihr seid aus einem Versuchslabor ausgebrochen und sucht jetzt ein neues Plätzchen. Um es schon vorwegzunehmen, thematisch findest du nichts davon, außer dass du wahnsinnig süße Maus- und Rattenmiepel hast. Drei davon sind die Miepel, mit denen du Aktionen machst. Natürlich, wie in dem Eurogame, geht es erstmal darum, dir Ressourcen zu beschaffen. Du brauchst viele Ressourcen, um Karten aus der Hand auszuspielen. Es ist ein sehr stark kartengetriebenes Spiel, bei dem du auf eine Fülle von Symbolen triffst. Na gut, mit diesen Ressourcen kannst du eben dann dir ermöglichen, die Karten aus der Hand auszuspielen, die machen ihre Aktionen. Aber das Wichtige ist, deine Aktion ist so stark wie viele Mäuse du eben in dieser Gegend hast, in denen du diese Ratte einsetzt. Du musst dir das vorstellen, das ist ein Rondellmechanismus und auf diesem Rondell sind so verschiedene, ja, ich sage es jetzt einfach mal, Käseteile, um vielleicht ein bisschen thematisch zu bleiben. Dort sind die Aktionsfelder drauf und du aktivierst eine Aktion und schaust, wie viele Mäuse hast du denn in dieser Gegend drin. Und dann ist eben diese Aktion einmal, zweimal oder dreimal so stark. Allein das ist schon total spannend, dass du neben der Auswahl deiner Aktion auch dich darum kümmern musst, die Aktion so stark zu machen, dass es sich in diesem Moment lohnt, beziehungsweise bevor du die Aktion machst, erstmal so ein gutes Mäuse-Wandermanagement hier zu betreiben. Allein dafür lohnt sich schon dieses Spiel. Was mir allerdings wahnsinnig gut gefällt, ist, dass du außer diesem Aktionsrondell ein Haus hast. Du hast ein altes Landhaus, das dort auch auf der Schachtel auf dem Hintergrund steht. Und das kannst du entdecken. Du schickst deine Ratte rein und die schaut sich da um. Und die öffnet Türen und die dreht Plättchen um und die dreht Aktionskarten um. Auf diesen Aktionskarten sind dann wiederum noch kleine Aufträge, die du erfüllen kannst, die wieder Punkte geben. Und wenn es dir tatsächlich sogar gelingt, mit deiner Ratte einmal durch das ganze Haus zu flitzen, wartet dort am Schluss ein Stück Käse, das dir noch einmal Siegpunkte bringt, so dass du also eigentlich in diesem Spiel zwei getrennte Teile hast. Du hast einmal diesen Aktionsrad-Mechanismus, Hirnverzwiebler, wie spielst du effizient, und gleichzeitig ein kleines Rennen durch das Haus, weil du natürlich ganz neugierig bist, was alles auf dich wartet. Und wenn die anderen eben vor dir durch das Haus rennen, dann haben sie die Vorteile bekommen. Boni kennen schon zuerst die Möglichkeiten, an extra Punkte zu kommen. Das ist ein ganz, ganz, ganz cooles, dynamisches Duo, das da auf euch wartet beim Spielen, dass das Spiel für mich wirklich im Januar zu einem Höhepunkt gemacht hat. Ja, ansonsten würde ich sagen, spielt man so ungefähr 90 bis 120 Minuten. Du kannst es bis zu 4 Personen spielen. Und die Version, die wir gespielt haben, ist natürlich eine italienische Version. Das bedeutet, dass wir uns sehr auf Mario verlassen haben, was die Spielregeln angeht. Wir hatten zwar wohl noch eine ausgedruckte englische Regel, in der wir dann immer wieder gegengeprüft haben. Aber das Gute ist, alle Karten sind komplett sprachneutral. Das heißt, da bist du nicht auf Sprachkarten angewiesen, sondern die Handkarten, die du ausspielen kannst mit ihren Funktionen, die sind komplett sprachneutral. Aber du hast eine Unmenge von Symbolen, die du dir aneignen musst. Und das kostet am Anfang ein bisschen Konzentration und Aufmerksamkeit. Aber wenn du dann eine zweite, eine dritte, eine vierte Partie spielst, dann kommst du gut damit zurecht. Also du hast eine unglaublich klare Lernkurve, was die Symbolsprache angeht. Allerdings auch eine klare Lernkurve, was die Spielstrategie angeht. Und das ist für mich ein Spiel, das ich euch gerne ans Herz legen würde. Und achtet mal drauf, wenn es dann jetzt Ende März in euren Brettspielladen des Vertrauens kommt.
Ja, also ich habe ja vorhin schon gesagt, bei Luciani bin ich direkt immer dabei. Also das ist wirklich im Moment, die letzten paar Male, in denen ich Luciani-Spiele ausgespielt habe, war ich immer absolut begeistert. Also von Darwin's Journey über Nucleum und was haben wir noch alles vorher gespielt? Hier Golem, Zolkin, es ist einfach
Wasserkraft.
Diletum,
ja. Nucleum,
der ballert einen Hit nach dem anderen
raus. Es ist ja Wahnsinn. Hat nicht vor kurzem jemand gesagt, er wäre gern mit Luciani verheiratet? Warst nicht du das?
Ich glaube, das war in einem privaten WhatsApp-Chat, wo ich das geschrieben habe.
Es gibt in meinem Leben keine Privatsphäre.
Ja, nee, also spielerisch auf jeden Fall. Das ist wirklich, der mausert sich zu meinem, ja, mausert sich jetzt im wahrsten Sinne des Wortes, vielleicht mit Rats of Wister dann schlussendlich zu meinem Lieblingsautor im Moment. Also das ist wirklich bin immer wieder begeistert. Ich habe Rats of Wister noch nicht gespielt, ist ja noch nicht verfügbar hier. Aber ich werde es mir auf jeden Fall besorgen und habe jetzt noch mehr Lust darauf als vorher.
Ja, mach das mal, auf jeden Fall. Komm, was hast denn du noch im Januar Neues?
Gut, das nächste, was ich dann gespielt habe, ist ein kleines Plättchenlegespiel von Rita Model mit dem mehr oder weniger lustigen Wortspielnamen Kufstein. Denn es ist natürlich in Anlehnung an das idyllische kleine österreichische Städtchen. Ich weiß nicht, wie idyllisch da ist, war noch nie dort. Aber ich weiß, dass es Hörer gibt, die aus Kufstein kommen, dieses Podcast. Liebe Grüße an den Brettspielverein dort. Da wurden wir auch schon eingeladen. Hat leider noch nicht geklappt bisher. Aber ich habe euch nicht vergessen. Ich will auf jeden Fall mal vorbeikommen. Genau, aber in dem Fall wird's halt mit H geschrieben, weil die namensgebenden Kuhmiepels nämlich auch in der Spielbox vorhanden sind. Und was wir dann tun, ist erstmal ganz, ja, im Prinzip ein ganz simples Plättchenlegespiel, das aber doch einen interessanten Kniff hat, wie ich finde. Und zwar funktioniert es so, wir haben Landschaftsplättchen in, ich glaube, 5 verschiedenen Typen ausliegen, Wiese, Wald, Felder und was man halt so findet, so typischerweise in der Alpenregion, und können diese vor uns puzzeln. Als Aktion können wir immer so ein Plättchen aus der Auslage nehmen und direkt anpuzzeln an unseren kleinen Plan. Wir haben immer 2 Aktionen, wir können auch 2-mal ein Plättchen nehmen. Stattdessen können wir auch eine Wertungskarte auf die Hand nehmen oder wir können eine Wertungskarte von unserer Hand ausspielen, sofern wir denn mit unserem gepuzzelten Landschaftsareal die Bedingungen auf der Wertungskarte erfüllen. Und das sind eben immer bestimmte Anordnungen von Landschaften drauf, auf so einer Wertungskarte, zum Beispiel irgendwie ein Wasser neben einem Wald und dann irgendein anderes Plättchen, egal welches, und dann vielleicht noch ein Wald oder so. Ja. Und wenn wir diese Anforderung jetzt gepuzzelt haben, dann können wir die Karte ausspielen, bekommen die angegebenen Punkte und müssen unsere Kuhmiepel auf den zur Wertung benötigten Feldern platzieren. Das heißt, ich müsste dann auf dem Wald und dem Wasser und dem anderen Wald jeweils eine Kuh platzieren. Und die letzte Aktion, die ich machen kann, ist eben irgendwann im Spiel, wenn mir die Kühe ausgegangen sind, mit einer Aktion eine Herde an Kühen wieder zurückzunehmen. Eine Herde sind aber nur zusammenhängende Kühe. Ja, und viele der Wertungskarten haben eben Lücken zwischen den Kühen, die man platzieren muss. Das heißt, was man dann tun will, ist möglichst Wertungskarten nacheinander so erfüllen, dass am Ende alle deine Kühe oder zumindest möglichst viele in einer Herde zusammenstehen. Und dann kann ich mir die eben wieder zurücknehmen und neue Wertungskarten erfüllen, nachdem ich mir die Landschaftsplättchen eben so hingepuzzelt habe, wie ich sie brauche. Und das machen wir dann so lange, bis einer 65 Punkte erreicht. Die läuft man auf so einer Leiste ab immer. Teilweise werden dann auch noch Bonusaktionen getriggert oder man kriegt zum Beispiel noch mehr Kühe dazu oder so. Und wer eben aber zuerst 65 Punkte erreicht, löst das Spielende aus und dann wird die Runde quasi noch fertig gespielt, sodass auch andere noch die 65 Punkte erreichen können. Dann gibt's noch eine kleine Endwertung. Jeder hat so 2 verdeckte Ziele, von denen er 1 werten darf am Schluss, falls es erfüllt hat. Und dann hat irgendwer am meisten Punkte und das Spiel ist nach circa einer halben Stunde vorbei.
Ja, eine halbe Stunde, wenn es aber wirklich lang dauert.
Ja, wenn man zu viert spielt, ist so eine halbe Stunde. Zu zweit hat man es in 20 Minuten eigentlich durch. Also ja, du kennst es auch schließlich daraus.
Kuhstein ist ein Plättchenlegespiel, das alles richtig macht. Also es ist super motivierend und der Trick mit den Kuhherden, die du stellst, ist das Besondere des Spiels. Ansonsten wäre es einfach nur ein Plättchenlegespiel. Genau. Aber so ist es tatsächlich eine taktische Überlegung, wie du deine Aufträge in einer sinnvollen Reihenfolge ausspielst. Nicht nur, wie du sie puzzelst, damit überhaupt diese Areale entstehen, sondern wie du sie auch aktivierst, damit du eben durch diese Aktion Kuhherde zurücknehmen, wieder deine Miepel zur Verfügung hast. Es ist ein richtig spannendes Moment innerhalb dieses Spiels. Und wenn ich auch schon oftmals gesagt habe, dass Ritter-Muddel-Spiele mich eher cool lassen, dann ist jetzt das allerdings Kuhstein ein Spiel, das ich jederzeit mitspielen wollen würde, das ich auch schon oftmals Leuten vorgestellt habe, die so sich gerne im Familienspielniveau bewegen, wo ich sagen würde, das hat mich immer noch begeistert. Die Plättchen, die haben auch so noch eine besondere Form, die sind nämlich nicht einfach nur viereckig, sondern die sind so ein bisschen geschwungen, damit man sie besser ineinander legen kann. Das macht sie zumindest jetzt mal optisch schon außergewöhnlich. Dann kannst du auch noch so kleine Punkte, Extrawertungen bekommen, indem du 4 unterschiedliche oder 4 gleiche Plättchen in einem Viereck anordnest, dann darfst du einen Baum draufsetzen. Und das kann manchmal auch nochmal den Unterschied machen, ganz am Anfang, wie gut du aus den Startlöchern kommst. Denn eigentlich ist das Spannende dieser Rennmechanismus um die 65 Punkte. Und unterwegs warten auch so noch ein paar Boni, nämlich 2-mal, dass du dir entweder noch eine zusätzliche Kuh nehmen oder noch eine zusätzliche Aktion ausführen. Und dort zielstrebig anzukommen und den Bonus dann zu nutzen, hat schon oftmals auch die Partie entschieden in den Partien, die ich gespielt habe.
Genau, aber du hast genau auf den Punkt getroffen, dieser Kuhherdenmechanismus ist das, was das Spiel besonders macht. Und das erwartet man einfach von einem Plättchenlegespiel, wenn es heutzutage rauskommt, finde ich. Es muss irgendwie einen neuen Kniff haben, weil es gibt ja jetzt wirklich schon ein paar davon. Und das schafft Kufstein einfach. Also, und es macht mir einfach deswegen auch immer wieder Spaß, weil ich das so oder so ähnlich zumindest noch nicht aus einem anderen Spiel kenne. Und dementsprechend motiviert bin ich, das jetzt noch weitere Male zu spielen. Und ich habe tatsächlich in irgendeiner Podcast-Folge, ich glaube, da waren wir auf irgendeiner Messe und haben auch dort zum Beispiel unter anderem ein Rita-Model-Spiel getestet. Ich weiß nicht mehr, welches und was, aber da habe ich sowas Ähnliches gesagt wie du gerade, dass die Spiele zwar zum Großteil ordentliche Spiele sind und funktionieren und Spaß machen, aber es mich nie so richtig gepackt hat. Ja, also bisher zumindest. Und mit Kufstein ist das jetzt das erste Mal passiert bei einem Rita-Model-Spiel, dass ich wirklich, wirklich richtig Spaß daran habe. Wir haben das auf den Salzburger Spieletagen, glaube ich, war das damals zum ersten Mal ausprobiert und haben es uns dann direkt gekauft danach, weil es einfach, ja, als Plättchenlege-Fan, der ich ja bin, genau das ist, was ich brauche. Neue Plättchenlegespiele, die aber irgendwie auch wirklich neu und originell sind.
Dann könnte ich noch was vorschlagen.
Ja, bitte.
Ich mache noch was mit was richtig Großem weiter. Und ich möchte euch über The Gallerist berichten, das ich im Januar zum ersten Mal gespielt habe. Und es war der zweite Anlauf. The Gallerist ist ein Spiel von Vital Lacerda. Es gilt als eines seiner zugänglichsten. Aber wer schon mal Lacerda gespielt hat, weiß, dass das ein relativer Begriff ist.
Ein zugänglicher Lacerda ist ja quasi ein Paradoxon.
Genau. Ich glaube im Sommer 23, wir haben eine private Spielegruppe und die haben sonntags eingeladen und ich hatte leider keine Zeit und die haben gesagt, sie spielen The Gallerist und ich habe gesagt, oh du, ich werde es nicht packen zu mitspielen, aber kann ich denn einfach mal am Nachmittag vorbeikommen? Und dann haben sie gesagt, na klar, setz dich dazu. Wir haben da im Garten gesessen bei wunderbarem Sonnenschein, wir haben was getrunken. Ich habe mich dazugesetzt und ich war erst einmal verwundert, dass keiner am Tisch gesprochen hat. Zuerst dachte ich, naja, die sind jetzt vielleicht ein bisschen angepisst, dass ich doch noch gekommen bin. Aber nein, die waren halt einfach wahnsinnig vertieft in dieses Spiel. Und dann habe ich diesem Spiel etwa eine Stunde lang beigewohnt, habe mir das Spiel angeguckt und dachte mir, komm, jetzt mach mal so Learning by Burning und guck dir das mal an, wirst schon so die grundlegenden Mechaniken rauskriegen. Und es blieb mir verwehrt. Also ich nach einer Stunde habe ich gesagt, danke, es war schön bei euch, danke, dass ich was trinken konnte. Ich fahre jetzt wieder nach Hause und dachte mir, aber das möchte ich schon mal spielen. Ja, im Januar war es eben soweit. Holger hat eingeladen, Holger hat das Spiel erklärt. Und bei The Gallerist übernimmst du die Aufgabe eines, nicht eines Künstlers, sondern eines Galeristen. Und es ist eigentlich eine im schönen Outfit verkleidete Wirtschaftssimulation. Denn bei The Gallerist ist es deine Aufgabe, möglichst viele Besucher in deine Galerie zu bekommen. Es ist deine Aufgabe, Bilder von Künstlern anzukaufen und teurer zu verkaufen, vielleicht sogar einen Künstler zu entdecken, Werbung genügend für den Künstler zu machen und dann dich als Kurator einer Bildersammlung am Schluss möglichst so bewährt zu haben, dass du die meisten Punkte gemacht hast. Du hast dafür immer, wenn du an der Reihe bist, eine Figur, die du auf eins von vier verfügbaren Worker-Placement-Feldern einsetzt. Und das war's auch schon. Aber die Reichweite deines Einsetzens und der Aktionen, die daraus entstehen, ist unglaublich, denn mit jedem Worker Placement Feld sind erst einmal schon zwei Aktionen verbunden. Bleiben wir erstmal drauf. Entweder setzt du die Figur in den Bereich der Künstler ein. Naja, dann kannst du entweder einen Künstler entdecken oder du kannst ein Kunstwerk von ihm kaufen. Das sind schon mal zwei verschiedene Aktionen. Und so hat dann auch jedes Feld, also stell dich immer wieder vor eine unglaubliche Wahl, was du machen möchtest. Das Gute ist allerdings, dass du auch auf so einem Feld, nachdem du deinen Zug gemacht hast, einen deiner Assistenten dalassen kannst. Und wenn die nächste Person dieses Feld aktiviert, darfst du dich entscheiden, diese Aktion noch einmal auszuführen. Das heißt, du musst also quasi in deinem Zug denken und gleichzeitig über deinen Zug hinaus in der Hoffnung, dass jemand gleich noch einmal diese Aktion ausführen wird, damit du quasi so ein Schmarotzer-mäßig dann diese Aktion noch mal ausführen kannst. Ihr merkt, es fällt mir momentan total schwer, die Komplexität dieses Spiels zu erklären, weil es eben kein zugängliches, leichtes Vita-Lacerda-Einsteigerspiel ist, sondern ein knüppelhartes Eurospiel im Expertenbereich, das allerdings von seinem Thema wahnsinnig viel Spaß macht. Es sieht total schön aus. Du hast ganz kleine Holzmöbel, du hast diese großen, sehen eigentlich im Prinzip aus wie so Salzstreuerfiguren, mit denen du deine Figuren machst. Und dort liegen Kunstwerke aus, die sehen alle so ein bisschen modern abstrakt aus, aber trotzdem ansehnlich. Eine kleine Staffelei aus Holz steht auf, oder mehrere Staffeleien, je nachdem, mit wie vielen Personen man es spielt, wo noch Kunstwerke drauf sind. Und es ist thematisch alles eben in diesem Bereich der darstellenden Kunst. Und es macht wahnsinnig Spaß. Aber als dieses Spiel als leicht zugänglich zu bezeichnen, da möchte ich wirklich davon abraten. Ihr müsst wissen, wenn ihr euch auf einen Lacerda einlasst, dann lasst ihr euch erst einmal darauf ein, dass ihr eine lange Zeit braucht, um die Regeln zu verstehen, dann ein paar Partien braucht, um die Regeln anwenden zu können, und erst dann beginnt die Phase, wo ihr anfangen könnt, ein Lacerda-Spiel richtig gut zu spielen, wenn es euch darauf ankommt, zu gewinnen. Das muss also so sein. Und ich habe bei dir gesehen, auch du hast Lacerda-Erfahrung. Jetzt frage ich dich, wie ist es bei The Gallerist?
The Gallerist habe ich noch nicht gespielt. Ich habe aber jetzt schon häufiger so mitgekriegt, dass das von vielen als das der beste Lacerda gehandelt wird. Also es wird häufig genannt als der Lieblings-Lacerda von Leuten. Gibt bestimmt auch andere Meinungen. Ich weiß hier aus meinen Spielerunden hier in Salzburg, da ist einer, der ist ganz großer On Mars-Fan. Das wird mich auch thematisch am meisten interessieren. Ich selbst habe erst einen Lacerda gespielt, das war Kanban e.V. Das war genauso, wie du es beschrieben hast. Das ist eben sehr komplex, und ich habe auch nur eine Partie gespielt. Das heißt, ich kann da gar nicht eine besonders gut gerechtfertigte Meinung abgeben, weil so ein Spiel muss man einfach öfter spielen. Ja, und aber die Hürde ist halt relativ groß, besonders wenn man eben gerne viele verschiedene neue Spiele spielt, dann muss man sich für so ein Lacerda schon ein paar Abende eben einplanen, immer, denke ich, um da erstmal dahinter steigen zu können. Aber ich finde auch, also thematisch würde mich das tatsächlich auch sehr interessieren. Wenn das jetzt in, keine Ahnung, es ist ja im weitesten Sinne ein Kunstthema, aber es ist eben sozusagen der wirtschaftliche Aspekt hinter der Künstlerei, der Gemälde, Ausstellerei und so. Und das würde mich mehr interessiert mich tatsächlich mehr, als wenn es jetzt irgendwie darum ging, schöne Gemälde anzufertigen oder so.
Es ist der harte Job eines Galeriebetreibers, und du kämpfst auf diesem Markt, und es fühlt sich nicht so danach an, aber es ist genau das. Es ist ein harter Kampf um Siegpunkte. Bei der Entscheidung zu einem Lacerda muss man ja auch immer überlegen, für einen Lacerda bekommst du zwei andere Expertenspiele. Ne? Also von der Preisgestaltung her ist das auch eine Klasse für sich, also nicht nur von dem Anspruch her. Weswegen ich zum Beispiel auch bis heute keinen einzigen Lacerda jetzt noch selbst besitze. Ich hatte sowohl Lisboa, habe ich aber gerne an einen Freund weitergegeben. Bei The Gallerist überlege ich tatsächlich, ob das nicht ein Spiel wäre, das den Weg zu uns finden wird. Momentan habe ich mir diese Riesenschachtel von Holger ausgeliehen, darf sie momentan bespielen. Aber meine Frau hat bisher auch noch immer ganz kritisch geguckt, wenn ich ihr das vorgeschlagen habe, weil du eben halt auch Zeit investieren musst. Ne? Das ist kein, komm, wir spielen mal eine Stunde was, oder komm, wir nehmen uns mal zwei Stunden Zeit, sondern für ein Lacerda nimmst du dir einfach auch mal einen Abend. Und das musst du wissen. Ich möchte allerdings noch sagen, dass für mich der Name Lacerda nur die Hälfte des Spielspaßes bringt. Für mich ist es ganz wichtig, dass der andere Name, Ian O'Toole, immer genannt wird. Denn ich behaupte mal, aus einem so komplexen Spiel wie einem Lacerda-Spiel schafft es der Illustrator erst, ein gutes Spiel zu machen. Und bei Ian O'Toole und insbesondere bei The Gallerist ist das hervorragend gelungen. Du hast hier, wenn du das Spielprinzip verstanden hast, schaust du dir das Spiel an und du weißt ganz genau, was passiert. Es springt dir quasi ins Auge, und das ist eine Qualität eines Spiels in dieser Komplexität, die ich nicht genügend hervorheben kann. Die Arbeit eines Illustrators auf die Spielbarkeit eines Spiels.
Ja. Dito. Gut, jetzt haben wir beide noch ein Spiel übrig. Dann stelle ich erstmal mein Spiel des Monats vor. Das dritte, das ich heute besprechen werde, ist eigentlich, würde ich sagen, das von den Regeln her das Simpelste und gleichzeitig aber auch irgendwie trotzdem ein Brainburner. Und zwar handelt es sich um ein Spiel, das habe ich schon ganz lange hier liegen gehabt. Ich habe nämlich auch den englischen Kickstarter schon mitgemacht, habe mir auch die englische Version bestellt, weil ich eigentlich das hier mit Daphne und ihren internationalen Kollegen spielen wollte, habe es dann aber nie gemacht. Jetzt kam es auf Deutsch raus und ich habe in einigen Besprechungen sehr viel Positives dazu gelesen, was mich dann schließlich endlich dazu veranlasst hat, es auch zu spielen. Auf Deutsch heißt das Spiel Ghostwriter. Auf Englisch heißt es Phantom Inc. Aus irgendwelchen Lizenzgründen mussten die das während des Kickstarters ändern. Es hieß nämlich ursprünglich auch Ghostwriter. In Deutsch ist es dann trotzdem wieder auf Ghostwriter erschienen. Also man hat nicht den einheitlichen Phantom Inc. Namen beibehalten. Genau, und es ist im weitesten Sinne ein Kommunikationsspiel, ein Assoziationsspiel, aber auch hier wieder mit einem wirklich genialen Kniff. Und zwar läuft das so. Man hat zwei Teams und je einer aus jedem Team wird ausgewählt für die Runde. Die sind dann, ach, ich weiß gar nicht was, das Medium oder irgendwie sowas, ist auch genau, ganz egal.
Das Medium.
Ja, und die bekommen beide einen gemeinsamen Begriff, zum Beispiel Pizza von mir aus, und müssen dann Fragenkarten ziehen und zwei dieser Fragenkarten an ihr Team weitergeben. Auf diesen Karten stehen alle möglichen Arten von Fragen drauf. Sowas wie, mit welchem Körperteil benutzt du das gesuchte Objekt? Oder wenn man nur die Hälfte davon hätte, was würdest du dann damit tun? Oder, also verrücktestes Zeug steht da drauf, ganz abgefahrene Sachen. Auch, keine Ahnung, mit welchem griechischen Gott wird es am ehesten assoziiert? Oder
so. Welches Geräusch würde es machen, wenn es runterfällt?
Genau, solche Sachen.
Was würde passieren, wenn es mit Wasser in Berührung kommt? Solche Dinge.
Richtig. Und ich suche dann zwei dieser Karten aus, gebe die an mein Team und die suchen sich eine final davon aus und geben die mir zurück. Jetzt zum Beispiel hätte ich vielleicht die Frage rübergegeben, mit welchem Körperteil benutzt du es? Und das kommt dann zurück zu mir und dann muss ich halt mir überlegen, mit welchem Körperteil benutze ich Pizza? Würde ich halt am ehesten mit dem Mund verbinden. Und dann fange ich an, die Antwort aufzuschreiben, aber jetzt kommt der Kniff, Buchstabe für Buchstabe, ganz langsam. Und mein Team kennt die Frage, das gegnerische Team kennt die Frage aber nicht. Ja, das heißt, es ist jetzt gut, sozusagen, wenn mein Team Stopp ruft, sobald es meint, den Begriff erkannt zu haben, er aber noch nicht vollständig da steht, weil dann das gegnerische Team vielleicht nichts damit anfangen kann. Wenn ich jetzt also zum Beispiel schreiben würde M, dann vielleicht noch ein U und dann mein Team schon denkt, ah, das muss ja Mund sein, bei Körperteil mit Mund.
Silenzium.
Genau, dann rufen die Silenzium. Und dann höre ich auf zu schreiben. Mein Team weiß jetzt wahrscheinlich, was ich schreiben wollte. Das gegnerische Team sieht einfach nur Mu. Kennt aber die Frage nicht. So. Dann ist das andere Team dran, das Medium von denen macht genau das gleiche, gibt wieder zwei Fragekarten rüben, die suchen sich eine Frage aus und schreiben auch hier ihr Wort auf. Und sagen dann entweder Stopp, bevor es da steht, oder manchmal hat man auch keinen Plan und dann steht das ganze Wort da. Das Ziel ist natürlich, das erste Team zu sein, das jetzt auf das Wort kommt. Man kann dann, statt eine neue Fragerunde zu starten, immer als Team auch sagen, so, wir wollen jetzt raten, ich glaube, wir wissen es. Und dann schreiben die wieder Buchstaben für Buchstabe das vermutete Lösungswort auf. Und wenn es stimmt, stimmt's halt. Wenn nicht, stimmt's nicht, dann geht's weiter. Genau, aber der geniale Kniff an dem Spiel ist eben genau das. Wir haben das gleiche Zielwort, wir sehen verschiedene Fragmente von Wörtern und kennen aber nur zur Hälfte davon sozusagen die Fragen. Ja, und müssen uns dann halt überlegen, was könnte denn da drüben dieses R-O, was könnte das denn sein? Dann hatten, wenn die Gegner zum Beispiel die Frage hatten, mit welcher Stadt bringst du es in Verbindung? Und die haben dann von mir aus Rom aufschreiben wollen, ja. So, wir wissen jetzt schon Mu und keine Ahnung, ich glaube, das ist sogar das Beispiel mit Pizza auf der Box hinten drauf. Irgendwie, was ist eine mögliche, mit was kann es kombiniert werden oder so? Und dann schreibt man vielleicht noch Salami oder so auf. Ja, und dann wissen die schon, haben irgendwie mal benutzt mit dem Mund, das hat was mit Salami zu tun, die drüben haben Roh stehen. Das könnte doch vielleicht Rom sein, also Italien, Salami und Mund, ist das vielleicht Pizza? Ja, so. Ungefähr könnte der Schlussprozess laufen. Genau, und dann spielt man halt so eine Runde. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, die Regeln sind eigentlich ganz einfach. Ne, man stellt eine Frage und kriegt eine Antwort. Das war's. Aber gerade als ratende Seite sitzt man da manchmal vor einem Rätsel, das dir wirklich das Gehirn zum Kochen bringt. Ja, und man verzweifelt richtig, weil man keine Verbindung sieht zwischen diesen ganzen Sachen, die da stehen. Und andersrum, als Tippgeber denkt man halt, Alter, das ist doch so offensichtlich und kann es kaum aushalten, die Spannung, weil man denkt, das andere Team kommt jeden Moment drauf. Das ist alles steht schon da. Warum kommt ihr denn nicht drauf? Und ja, also mir macht das mega Spaß. Ich bin ja sowieso ein großer Fan von limitierter Kommunikation. Das habe ich auch schon öfter gesagt. Und das trifft halt genau in mein Spielgeschmack da. Also es ist wirklich ein großer Hit für mich und deswegen auch mein Spiel des Monats im Januar.
Ich bin ein ganz großer Fan von Ghostwriter, weil in den Runden eine ganz besondere Atmosphäre entsteht. Normalerweise denkt man ja, Kommunikationsspiel ist oftmals ein Partyspiel, es ist laut, es ist bunt, es ist schrill. Bei Ghostwriter wird es einfach stumm. Es wird leise am Tisch. Und es hat mehrere Gründe, denn erstens einmal bist du in einem unglaublichen Zustand der Konzentration, wenn das Medium Buchstabe für Buchstabe etwas aufschreibt. Das heißt, du bist andauernd am Dechiffrieren. Außerdem wird es stumm, weil du dich nicht einfach mit deinem Team austauschen kannst. Also du kannst das in Teams spielen mit beliebig großer Personenanzahl. Du kannst aber jetzt nicht sagen, oh, ich glaube, MU steht für Mund, sondern du musst den anderen mit Augen bedeuten. Hier, überleg mal, Mu, Mu. Ja. Guck dir nochmal die Frage an, Mu. Und der andere sagt, was willst du mit einer Kuh? Nein, hier, Aber wenn du zu viel sagst und das andere Team hört dir ja zu, haben die wiederum einen Vorteil und können dann deinen Begriff, mit dem sie gar nichts anfangen können, wiederum in ihre Logik mit einpuzzeln. Und da steht so eine unglaubliche Dynamik. Ja. Und es hängt wahnsinnig von der Kreativität des Mediums ab. Also dieser Person, die aus den beiden Fragen eine Frage auswählt und dann Buchstabe für Buchstabe aufschreibt. Je komplizierter diese Person denkt, desto eher wirst du mit deinem Team scheitern. Und da die richtige Person zu finden, ist gar nicht so einfach. Wir haben regelmäßig Gruppen, in denen Leute sagen, oh mein Gott, möchte ich auf gar keinen Fall. Also wir spielen in der Regel 3-4 Runden nacheinander und ganz häufig sagen Leute, oh ja, komm, lass mich das auch mal probieren, lass mich mal diese Rolle des Mediums ausprobieren. Es gibt aber auch Runden, wo Leute sagen, nee, auf gar keinen Fall, diese Verantwortung möchte ich gar nicht übernehmen. Das heißt, das ist wirklich von Bedeutung. Und
darf ich da kurz mal einhaken? Ich finde ja, nämlich gerade das gleiche Problem hat man ja manchmal bei Codenames auch, ne? Dass man dann da sitzt und das Problem bei Codenames ist dann häufig, dass dann eine Viertelstunde nichts passiert, weil einem nichts einfällt. Aber bei dem Spiel ist das halt nicht so. Du gibst halt zwei Fragen rüber, kriegst eine Frage und musst die einfach beantworten. Klar, kannst du das schlecht oder gut machen, aber der Vorteil ist, es geht halt trotzdem zackig weiter. Ne? Das finde ich sehr, sehr ein großer Pluspunkt an dem Spiel.
Genau. Es ist auch noch ein kleiner Kniff eingebaut. Es gibt solche Extra-Symbole, wenn man die erreicht, dann darf man sich entweder von seinem eigenen Medium noch einen zusätzlichen Buchstaben wünschen oder von dem anderen Medium einen Buchstaben wünschen. Also auch da ist noch einmal diese Kommunikation mit den anderen dann nochmal erweitert. Ja, und es ist Wahnsinn, dass es wirklich Partien gibt, wo ein Team schon im zweiten Begriff sofort sagt, alles klar, weiß ich, komm, wir können lösen in der nächsten Runde. Und dann entsteht so eine ganz fickrig aufgeregte Grundstimmung an diesem Tisch, weil dann plötzlich so viel Panik in deinen Kopf kommt und ja, also mega Spiel. Ich kann es absolut verstehen, dass das ein Spiel ist, das von dir zum Spiel des Monats Januar gekürt wurde. Ganz, ganz, ganz tolles Kommunikationsspiel.
Ich habe übrigens noch was vergessen. Eigentlich wollte ich, bevor wir unsere Monatsspiele hier verkünden, noch das hier kurz abspielen.
Bretter Late Than Never präsentiert das Spiel des Monats Januar 2024. Hi Olli. Schön, dich mal persönlich kennenzulernen, du bist ja Fan von mir, wie ich höre. Wenigstens einer, der meine Arbeit zu schätzen weiß.
Hallo Fiona, ich bin ganz begeistert, deine Stimme zu hören. Es geht mir mit dir ungefähr so wie mit Siri, ich glaube, ich bin ein bisschen verliebt.
Ja, da gibt es ja sogar einen Film drüber, über das, ja, genau. Über die Krankheit.
Und es gab eine Folge bei The Big Bang Theory.
Stimmt, genau. Richtig. Genau, also dein Spiel des Monats, es bleibt ja noch offen. Ich bin schon ganz gespannt.
Interessanterweise ist mein Spiel des Monats auch das kleinste Spiel in dieser Reihe und es ist das einfachste Spiel und es ist am wenigsten komplexe Spiel und es ist aus der Hand von Rainer Knizia. Und es hat ein neues Subgenre eröffnet, nämlich nach dem Roll and Write und dem Flip and Write gibt es jetzt das Plumps and Write. Denn was ich euch jetzt noch vorstellen möchte, ist das Spiel Riffe aus der Pick-a-Pen-Reihe. Und wenn ich sage Plumps and Write, dann hat es mit dem Hauptmechanismus zu tun. Denn bei Pick-a-Pen nimmst du fünf farbige Stifte, einen roten, grünen, orangenen, lilanen und blauen, nimmst du in die Hand und lässt sie auf den Tisch fallen. So wie ihr das damals vielleicht mit euren Großeltern gespielt habt, wenn ihr Mikado gespielt habt. Das ist genau die Sache. Und dann liegen die Stifte vor euch. Sie sollen nicht übereinander liegen, sodass man sie einfach gut greifen kann. Und diese Stifte tragen eine Symbolreihe in diesem oberen Teil ihres Stiftes. Und dort steht jetzt drauf, was du gleich einzeichnen darfst. Nämlich gerade Linien, die aus 1, 2, 3, 4 oder mehr Punkten bestehen oder Linien, die du abknicken darfst. Ja, und dann hast du eben einen Spielplan, der dir einen Unterwasserriff darstellt, wo du von verschiedenen Tauchgängen aus losschwimmst und du versuchst mit diesen farbigen Linien eben farbige Punkte zu erreichen. Die farbigen Punkte haben unterschiedliche Wertungen und wenn du einen solchen farbigen Punkt mit dem Wert 2 erreicht hast, dann hast du eben 2 Punkte für diese Farbe oder 4 Punkte. Und du findest außerdem noch Münzen und die kannst du auch noch einsammeln. Jede Münze bringt dir auch noch etwas. Wenn du etwas erreicht hast, trägst du das auf einem Track ab und je weiter du auf diesem Track kommst, desto mehr Punkte hast du am Schluss. Also ein sehr, sehr schlichtes Roll-and-Write-Spiel, das allerdings durch diesen Mechanismus und diese Farbstifte für mich etwas Neues gebracht hat, was mir wirklich sehr gut gefallen hat. Denn am allerliebsten mag ich Roll-and-Write-Spiele, wenn sie hinterher bunt sind. Das hat schon damit angefangen, dass ich für den Kartografen die Spielpläne mit bunten Stiften ausgemalt habe. Und wann immer ich die Gelegenheit dazu habe, wie zum Beispiel bei Kopenhagen Roll and Write, nutze ich das in bunt. Und jetzt kommt ein Spiel, das bringt mir diese bunten Stifte schon direkt mit und lässt mich das machen. Und auch über diesen Auswahlmechanismus habe ich da eine ganz gute Chance dann zu planen. Und so ein bisschen schleicht sich das Gefühl ein, als würde man Next Station London spielen. Aber es ist viel, viel geduldiger. Bei Next Station London darf sich ja nichts kreuzen. Und hier ist es so, dass du auch durch die Linien durchgehen darfst, dass du auch die mit verschiedenen Farben an verschiedenen unterschiedlichen Punkten rauskommen kannst. Da gibt es halt einfach nur keine Punkte. Du darfst eben nur nicht noch einmal an deinem Ausgangspunkt rauskommen. Das ist eigentlich alles. Und das hat eine gewisse Leichtigkeit. Das macht es sehr einfach. Und wenn du am Anfang gemerkt hast, dass du, bevor du einzeichnest, dir kurz merkst, wie viele Linien du eben fahren darfst, dann ist das ein Spiel, das auch ganz, ganz flüssig von der Hand geht und sehr viel Spaß macht, dass dich so lockere 20, 25 Minuten hervorragend unterhält, egal zu zweit, zu dritt oder zu viert. Und du malst eben halt vor dich hin. Eine Interaktion beim Einzeichnen ist es nicht gegeben, aber es gibt eine ganz starke Interaktion eben bei den Tracks, die man entlang geht. Denn dort sind die Siegbedingungen letztendlich angegeben. Wenn du eine gewisse Position als erstes erreicht, dann wird das Spielende ausgelöst, sehr abrupt. Was immer wieder für Unverständnis sorgt, weil alle Leute sagen, boah, aber lass mich doch noch bitte einmal eine Linie einzeichnen. Aber das hört sofort auf. Ja, und das ist für mich das Spiel des Monats, weil es mit viel Farbenfreude, mit einem neuen Mechanismus und mit einem meiner Lieblingsgenres, nämlich Roll and Write, mich total überrascht hat. Und ja, jetzt weiß ich auch, dass Riffe eins von 3 Spielen ist, die in dieser Amigo-Reihe erschienen ist. Die anderen beiden heißen, glaube ich, Gärten und weiß ich nicht, wie das dritte heißt. Die habe ich aber auch noch nicht gespielt, denn das ist jetzt so ähnlich wie bei Shem Phillips. Mir reicht eins, mit dem ich Spaß habe und ich glaube, die anderen würde ich gar nicht unbedingt kennenlernen wollen. Kennst du denn schon eins aus dieser Reihe?
Ich habe mir Riffe auch schon besorgt, nachdem du das angekündigt hattest. Und ich habe mir die Regeln durchgelesen und ich habe es auch schon so in der Hand gehabt alles, aber ich habe leider noch nicht eine Mitspielerin oder einen Mitspieler gefunden, um es auszuprobieren. Ich habe trotzdem die Stifte schon mal ein bisschen rumgeworfen, um zu gucken, wie das so funktioniert. Und das ist ja schon lustig. Ich frage mich nur irgendwie, also früher hat man ja immer irgendwie aufgepasst, dass seine Buntstifte nicht auf den Tisch fallen, damit die Minen innen drin nicht brechen und man beim Spitzen dann irgendwie dauernd diese kleinen Dinger da abfallen. Ich hoffe, dass das hier nicht einem irgendwann zum Verhängnis wird noch, dass man die Stifte dauernd auf den Tisch knallen lässt.
Ja, sie scheinen wirklich robust zu sein. Also bisher ist da noch gar nichts passiert.
Sind ja auch ziemlich dick.
Genau. Die halten wirklich was aus, also diese Gefahr, dass die Mine innen drin bricht, ist bisher noch nicht gegeben. Beim Spitzen habt ihr vielleicht so ein bisschen Probleme. Am besten guckt ihr mal in das Schulmäppchen eurer Kinder, sofern ihr welche habt. Ihr braucht da so ein 10 mm Spitze, ja, so um die Stifte nochmal zu machen. Genau, so ein dickes Ding.
Oder macht es halt irgendwie mit so einer Machete oder sowas.
Ja, genau. Ganz martialisch. Ich habe nochmal nachgeguckt. Der dritte Teil in dieser Reihe heißt Schatzkammern. Amigo-Spiele, ganz, ganz frisch. Ich glaube, zuerst in den Niederlanden erschienen und dann jetzt auch in Deutschland verfügbar. Ja.
Ist auf jeden Fall eine lustige Idee und hat einen großen Aufforderungscharakter, wenn man Stifte auf den Tisch werfen darf. Also ich habe auch schon Lust, das auszuprobieren. Und erst recht jetzt, wo du so begeistert davon bist. So, hier ist der Zukunfts- und Schnitt, Fabian. Denn zwischen Aufnahme und Schnitt habe ich es mittlerweile doch geschafft, das Spiel endlich mal auszupacken und mit Leuten zu spielen. Und kann jetzt also doch kurz was dazu sagen. Ist natürlich nicht so optimal, weil ich jetzt nicht mehr mit dem Olli diskutieren kann, aber so ist es halt. Ich mache jetzt hier meinen kurzen Monolog dazu. Also Pick a Pen. Zunächst mal habe ich ja schon gesagt, es macht erstmal Lust, weil man Stifte auf den Tisch werfen darf und sich die dann aussuchen darf und so weiter. Und erstmal zu diesem Gimmick. Es hat mich ziemlich schnell dann auch, also war dieser Enthusiasmus verflogen, weil es ist dann 2-3 Mal lustig, die Stifte dahin zu werfen, aber eigentlich ist es komplett unpraktisch. Denn die Stifte rollen viel zu leicht irgendwie um. Wenn ich mir den nehme, kam es dauernd vor, dass man nicht mehr wusste, auf welche Seite hat er jetzt nochmal gelegen. Und es ist einfach umständlich. Also es wäre viel einfacher, wenn man Würfel werfen würde und da liegen 6 Stifte oder 5 halt in den 5 Farben und ich würfel die Würfel und nehme dann halt den roten Würfel und den roten Stift von mir aus. Das mit dem Stifte werfen ist so ein bisschen Blende, finde ich. Ist ganz lustig, aber es hält nicht lange vor. Genau. Das zu dem Gimmick. Jetzt zum Spielerischen. Was ich gut finde, ist das Netzwerkemalen. Das macht immer Spaß. Also mir, alle Fans von so Netzwerkspielen à la Next Station London und gibt's ja zigtausende. Aber das hier sind wieder Netzwerke. Es ist fühlt sich trotzdem nicht langweilig an. Also es macht schon seine eigenen Sachen. Dementsprechend ist es ganz gut. Und vor allem fordert es einen heraus, auch in Interaktion oder zumindest in mir fällt die ganze Zeit nur Kompetenz ein. Wie heißt das Wort denn? Auf jeden Fall im Wettkampf mit den anderen, weil man halt um diese Sonderpunkte so ein Wettrennen hat quasi. Wer hat zuerst 2 Schätze jeder Farbe gesammelt? Wer hat zuerst alle Schätze einer Farbe gesammelt und so? Und da will man halt möglichst schnell sein, muss auch gucken, was die anderen machen, muss denen eventuell die Stifte wegnehmen, die sie brauchen, damit man dann in der nächsten Runde, weil man vielleicht Erster ist, die Chance hat, das zuerst zu machen und so. Das ist also ganz cool gelöst. Man hat, obwohl es ein Roll-and-Ride ist, die eher solistisch normalerweise sind, hier doch relativ viel Schnittpunkte mit seinen Mitspielern. Das gefällt mir gut. Weniger gut hat mir gefallen, dass die Regeln ein bisschen unintuitiv sind. Also ich habe das mit einer Vielspielerin und einer Wenigspielerin gespielt. Und beide haben Fehler gemacht. Die Wenigspielerin musste eigentlich bei jedem Zug neu fragen, von wo darf ich jetzt weitermalen, was heißt das Symbol nochmal. Also es war einfach nicht sehr eingängig. Die müsste das 5 bis 10 Mal spielen, bis das läuft. Und die Vielspielerin dachte am Anfang, ja, das sind ja simple Regeln, habe ich alles verstanden, hat aber natürlich doch eine der wesentlichen Regeln dann falsch gespielt. Und das haben wir erst kurz vor Ende gemerkt und dann war sie quasi, konnte sie nur noch außer Konkurrenz mitspielen. Und ja, das ist einfach so ein bisschen unintuitiv alles und man muss es viel nachlesen am Anfang, das ja nicht so optimal gelaufen. Ich finde außerdem, dass man beim Einzeichnen der Farben auf diesen relativ dunkel gehaltenen Plänen ganz schlecht sieht, wo man gerade jeweils ist, wo ist das Ende meiner Linie, die Farben sind sehr blass im Vergleich zu der dunklen Tiefseeoptik da drin. Also das war auch nicht so gut. Und wir haben es dreimal gespielt und ich habe eigentlich jetzt schon gar keine so große Lust mehr, das nochmal zu spielen. Da sind zwar noch andere Blöcke, also andere Pläne mit dabei, die werde ich schon noch ausprobieren, darauf habe ich auch Lust. Aber wenn die sich genauso schnell abspielen wie der erste Plan, dann verstehe ich auch, warum die drei verschiedene Versionen rausgebracht haben, weil man braucht da immer mal sehr schnell wieder eine neue Herausforderung, was den Plan angeht. Noch ein großer Pluspunkt, auf den ich aufmerksam machen möchte, ist, dass bei diesem Spiel, wo es sehr um Farben geht, trotzdem versucht wurde, für Leute mit einer Farbfehlsichtigkeit, das irgendwie zu lösen. Da haben sie auf der letzten Seite der Spielanleitung quasi fünf so kleine Bereiche gemacht, in die man die Stifte legen kann, nachdem man sie gewürfelt oder geworfen hat, damit auch Leute mit einer Farbsehschwäche wissen, was ist der orange Stift, was ist der blaue Stift und so weiter und so fort. Hilft ihnen natürlich dann nicht beim Einzeichnen, da muss man sich dann irgendwie behelfen, indem man, keine Ahnung, rot als Zickzack malt und blau als Kringel und grün gestrichelt oder was. Aber es wurde sich zumindest darüber Gedanken gemacht und das finde ich sehr lobenswert, vor allem, weil ich auch immer wieder mit Leuten spiele, die da ein Problem mit haben und das macht es dann natürlich zugänglicher und das ist immer positiv. Gut. Jetzt zurück zum Podcast und zum Abschluss. Zurück in die Vergangenheit. Okay, Olli, dann haben wir es ja geschafft. Wir haben drei Spiele des Monats besprochen. Drei Spiele aus dem Monat Januar und ein Spiel des Monats jeweils verkürt. Das war bei mir Ghostwriter von, übrigens, das habe ich vorhin vergessen, Mary Flanagan heißt sie, glaube ich. Moment, ich gucke nochmal kurz nach, wie die gute Frau heißt. Ja, Mary Flanagan und Max Seidmann und ist bei Pegasus erschienen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Genau, so habe ich das auch gespeichert. Ja, und mein Spiel des Monats Januar war Pick a Pen Riffe von Rainer Knizia bei Amigo Spiele.
Gut, also vielen Dank, Olli, dass du da warst für meine erste Monatsrückblick-Folge. Hat mich sehr gefreut. Ich möchte gern zum Abschluss immer, sofern sich das anbietet, noch irgendwie so eine Hommage an die, das Medium des Gastes machen, sozusagen, in deinem Fall an deinen Podcast. Und deswegen kriegst du jetzt heute ausnahmsweise mal, kannst du dir schon denken?
Nein.
Was machst du denn mit deinen Gästen am Schluss immer?
Möglicherweise bekomme ich ein Sell und Jenes.
Genau, ein Sell und Jenes, ja. Die saarländische Kategorie, die ihr am Schluss immer macht, wo man kurz und knapp auf immer eine Wahl aus zwei Dingen antworten muss. Und genau, das machst du immer so schön. Ich dachte, du hast verdient, das jetzt auch mal selbst machen zu dürfen.
Boah, ich freue mich da richtig, richtig drüber.
Gut, bist du bereit?
Ich bin bereit.
Okay, geht los mit. Der 3-Stunden-Brecher oder der 15-Minuten-Filler?
Ja, eindeutig der 15-Minuten-Filler. Also Spiele sollen mich immer unterhalten und sie müssen mir die Möglichkeit geben, ganz kurz abzuschalten. Ich habe ein recht stressiges Leben und ich brauche das Spiel, um mal kurz rauszukommen und mich in eine vollkommen andere Welt hineinbegeben zu dürfen, in der nur ein ganz klares Set an Regeln gilt. Und deswegen mag ich dann auch ganz gern diese 15 Minuten Durchschnaufen Auszeit. Für 3 Stunden brauche ich schon wieder die Rahmenbedingungen. Die sind nicht immer gegeben, das muss ich organisieren, da muss ich mich mit anderen Leuten arrangieren, absprechen. Dort brauche ich Geduld, Disziplin. In den lockeren 15 Minuten, da kann ich ganz Olli sein, kurz durchschnaufen und dann mich wieder den anderen Dingen zuwenden.
Okay, alles klar. Dann Nummer 2. Ein okayes, aber wunderschönes Spiel oder ein sehr gutes, sehr hässliches Spiel?
Ich bleib da ganz bei mir. Sehr gut, aber sehr hässlich passt immer. Canvas zum Beispiel wäre ja ein Spiel, das ist sehr schön, aber stinklangweilig. Aber da nehme ich wirklich lieber das Spiel, das mich wahnsinnig fordert, das mich gut unterhält. Und das muss nicht schön sein. Aber in diesem Fall immer Mechanik über Thema und das Optische ist eh nicht so wichtig.
Okay, Nummer 3. Kickstarter oder Flohmarkt?
Ja, boah, total schwierig. Ich lebe in einer strukturell vereinsamten Gegend. Flohmärkte finden bei uns wirklich nur sporadisch statt und ich habe fast keinen Flohmarkt, der mir ein Brettspielangebot bieten würde. Deswegen sage ich in diesem Fall Kickstarter, wenn ich da auch immer zähneknirschend akzeptieren muss, mittlerweile schweineviel Geld dafür zu bezahlen. Eigentlich wäre die Antwort keins von beiden, denn ich bin dazu übergegangen, bei Kickstartern darauf zu vertrauen, die wirklich guten Spiele werden auch in der Retail-Version dann in Deutschland kommen oder dann eben halt anders zur Verfügung stehen. Und Flohmärkte habe ich einfach nicht, aber wenn, dann eher Kickstarter.
Okay, dann viertens, Spiel des Jahres oder Deutscher Spielepreis?
Da bin ich tatsächlich vollkommen geprägt auf das Spiel des Jahres. Ich bin eines dieser Kinder, die immer von ihren Eltern das Spiel des Jahres geschenkt bekommen haben, schon ganz, ganz, ganz früher. Und ich bin eigentlich mit dem Spiel des Jahres groß geworden. Und das Spiel des Jahres zu kaufen, war für eine ganz lange Zeit immer der regelmäßige Anlass, in ein Brettspielgeschäft zu gehen. Und deswegen ist das für mich tatsächlich fast ein lebensdefinierender Preis.
Okay, und zu guter Letzt, was Regionales. Wir kommen ja beide aus dem Saarland, oder ich komme eigentlich aus Rheinland-Pfalz, aber bin sozusagen Wahlsaarländer gewesen lange. Rigatoni-Toni oder Parkdeck-Döner?
Nee, ganz klar Rigatoni-Toni. Wir hatten einen guten Freund, der bei Rigatoni-Toni gearbeitet hat. Und wenn wir uns abends zum Zocken getroffen haben, musste er noch bis 22.30 Uhr arbeiten, kam dann aber immer und hat uns die Schalen mit den Rigatonis von Rigatoni-Toni mit extra doppelt Käse und den beiden Soßen mitgebracht. Für einen richtigen Saarländer, ihr wisst das. Und auch wenn der Parkdeck-Döner total lecker ist, aber es geht nichts über Rigatoni-Toni aus der Blechschale.
Okay, Bonusfrage, mit oder ohne Mayo?
Ohne Mayo, geht.
Bei mir, ich bin ja mittlerweile Veganer, aber als ich noch kein Veganer war, war das bei mir auch, ich habe immer gesagt, ich geht nie im Leben, bis ich es probiert habe. Und dann gab es kein Zurück mehr, nur noch mit Mayo. Gut, aber das ist jetzt saarländisches Inside-Gourmet-Wissen für eine ganz kleine Zielgruppe. Okay, dann vielen Dank nochmal, dass du da warst.
Es war mir eine riesengroße Freude. Vielen, vielen Dank, dass ich mit dir über Spiele quatschen durfte.
Genau, und an alle anderen, hört euch alles aus der Toplisten an. Und ansonsten bis zur nächsten Folge und spätestens bis zum nächsten Monatsrückblick für den Februar.
Tschüss Fabian, tschüss Fiona.
Und ich sag wie immer, gut Brett.